Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Mai 2023 mit
Vogelsterben,
Iran,
zwei Geschichten vom Reisen,
Belarus,
Helmut Berger,
Ukraine,
drei Geschichten über die Ukraine und Russland,
Iglu,
drei Geschichten vom Klima und dessen Folgen,
Scham zu Ecuador,
zwei Wahlen,
einer guten Nachricht,
dem Dunning-Kruger-Effekt,
einem Limerick der Woche,
dem Börsenticker,
Holger Klein
und Katrin Rönicke.
Bitte entschuldigt, ich klinge heute nicht gut. Das liegt daran, dass ich doof bin. Ich bin nämlich ohne Adapter für das Mikrofon zu meinen Eltern gefahren. Also ich habe ein USB-Mikrofon und ein USB-C-Eingang im MacBook und kann jetzt leider dann das Mikrofon nicht benutzen. Deswegen klinge ich heute schlechter als sonst. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, ich dachte, wir müssen unbedingt mal wieder in den Iran schauen. Ich habe heute Morgen noch nach dem Aufwachen noch im Bett liegend das aktuelle Iran-Update von Gilda Sahebi und Zaha Esler gehört. Die haben das gestern Morgen aufgenommen. Das Thema der Sendung ist in erster Linie Hinrichtungen, weil es in Iran gerade eine große Hinrichtungswelle gibt. Über 200 Menschen sind seit Januar in Iran hingerichtet worden. Und diese Woche ging in den sozialen Medien unter dem Hashtag Do not let them kill us, also lasst nicht zu, dass sie uns töten, ging so Proteste rum, basierend auf einem, ja, im Grunde einen Hilferuf von drei Männern, die in Isfahan im Gefängnis saßen und die eben die Todesstrafe bekommen hatten, unter sehr fadenscheinigen, erpressten Geständnissen, wie es halt immer so ist im Iran. Ja, das haben die gestern aufgenommen. Heute Morgen habe ich es noch gehört, bevor ich irgendwelche anderen Nachrichten gesehen habe. Und tatsächlich wurden die drei dann heute auch hingerichtet. Also die Nachricht ging dann jetzt heute auch durch die Medien. Und was mir nochmal bewusst geworden ist beim Hören auch, die Proteste dauern schon 8 Monate. Und es ist noch immer kein Ende in Sicht. Also es hört einfach nicht auf. Und frage ich mich dann doch immer wieder, was können wir eigentlich tun? Ja, also viel ist es nicht. Gilda betont dann immer wieder, die EU müsste eigentlich viel klarere Worte finden, viel deutlicher werden, viel mehr kritisieren.
Tja.
Hätte Fahrradkette, aber tatsächlich.
Hätte Fahrradkette, ne? Das ist halt so ein bisschen dieser Effekt. Wir haben uns halt jetzt über viele Jahre mit diesem Atomabkommen verarschen lassen. Und da jetzt zu sagen, nee, wir haben uns verarschen lassen, wir drehen jetzt um, ist halt unendlich schwer. Das ist halt, ne, Politik ist halt so ein Supertanker, den du nicht einfach mal stoppst und umdrehst. Ja. An solchen Sachen, finde ich, merkt man es auch immer.
Ja, und es gibt aber anscheinend dieses Wochenende, also am 20. Mai, das ist der Samstag, auch wieder Demos in Deutschland. Und ich finde, das bisschen, was wir tun können als jetzt vielleicht nicht PolitikerInnen, ist unser Gesicht da zu zeigen. Und Gilda betont auch wirklich, dass das gesehen wird. Also sie hat ja sehr viele Kontakte im Iran und die Leute kriegen das schon mit. Und das ist auch wichtig für die, dass die sehen, also dass die sehen, dass wir sie sehen sozusagen, ja, dass sie nicht umsonst dort immer weitermachen und immer weiter protestieren.
Da gab es auch, vorhin habe ich noch gesehen, einen Tweet von Natalie Amiri, der ehemaligen ARD-Korrespondentin in Teheran. Kurz nach der Bekanntgabe, dass Said Saleh und Majid, junge Demonstranten gegen das Regime, heute Morgen in Isfahan hingerichtet wurden, tönt es über Teheran voller Wut. Tod dem Regime, das unsere Jugend umbringt. Tod dem Diktator, Tod der Islamischen Republik. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Das ist ein Video, ein einminütiges. Einfach nur ein Schwenk über die Häuser. Ja. Und von überall her, also wie klatschen während der Corona-Pandemie, schallt wirklich von überall her, schallt das über die Häuser. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Weil auch dazu gehört Mut. Du weißt nämlich nicht, ob dein Nachbar dich nicht bei der Polizei verpfeift.
Ja, die glauben halt, und das ist so, ja, was sollen sie auch anderes machen, als daran zu glauben, dass das alles Teil einer Revolution ist, dass dieses Regime an sein Ende kommen wird. Man weiß nicht, wann und wie lange es dauert, aber das wird kommen.
Sagen ja auch alle, also die paar Interviews, die ich geführt habe, das war, also das eine ist halt, was sollen wir denn sonst machen? Weil hier passiert nichts mehr.
Sterben tun wir eh,
das Land ist,
hört man auch oft.
So die Art, genau. Und das andere ist halt, diese Revolution ist nicht mehr aufzuhalten. die muss nicht morgen kommen, aber sie ist nicht mehr aufzuhalten. Das, ja, und beide Sachen, also wenn du nichts mehr zu verlieren hast und noch genug Hoffnung auf einmal irgendwo herkommt, ja, dann wird es gefährlich für die Macht aber.
Ja. Ja, und vielleicht ganz gut dazu passend ist ein anderer Diktator, wie es immer so heißt, der letzte Diktator Europas, Alexander Lukaschenka. Und ich habe übrigens endlich mal nachgeschaut, was eigentlich jetzt der Unterschied ist. Warum sagen manche Lukaschenka und manche sagen Lukaschenko? Ich habe bis heute auch Lukaschenko gesagt. Und tatsächlich ist Lukaschenko russisch und Lukaschenka ist belarussisch. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, Lukaschenka zu sagen.
Ja, ich sage Lukaschenkov, weil ich ignorant bin.
Ist auch gut.
Ja, was, ich mal fragen, gucken, was Herr Erdogan dazu sagt. Aber,
ja. Ja, sehr schön. Kannst du schon Kılıçdaroğlu gut sagen?
Kılıçdaroğlu? Ja, eigentlich heißt der Kılıçdaroğlu.
Okay. Okay. Ja, naja, gut, du hast mal Türkisch gelernt, ne?
Nein.
Oder versucht.
Ich habe mich nur mal darum gekümmert, wie man es ausspricht.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich auch. Ja,
und das I ohne Punkt ist ein Irr.
Okay. Jedenfalls, der Lukaschenka ist 6 Tage lang nicht gesehen worden.
Und danach war er 20 Kilo leichter, ne?
Ja, danach gab es Photoshop, genau. Würde ich es nennen.
Ich will das auch, was Lukaschenkov hatte, will ich auch.
Jedenfalls, er wurde nicht gesehen und dann gab es direkte Gerüchte, ob er vielleicht gestorben ist. Da gab es dann auch so sehr regimetreue Propagandisten, die so Sachen gesagt haben wie, ja gut, jeder stirbt irgendwann mal oder das Wichtigste ist, dass wir das Land verteidigen können, auch ohne den Präsidenten. Das hat dann natürlich die Gerüchte noch weiter angeheizt, also dass selbst so regimetreue Leute sowas dann gesagt haben. Und dann ist immer die Frage, okay, wie kriegst du jetzt raus, was stimmt? Ich gucke dann immer zuerst bei Decoder, weil die in der Regel ganz gut übersetzen, was in Russland und in Belarus so passiert. Aber die sind halt nicht sehr tagesaktuell. Also da geht es viel um Hintergründe, Zusammenhänge, Analysen, sowas alles. Da habe ich also nichts gefunden. Und dann ist meine zweite Quelle ganz gerne Hanna Ljubakova. Die ist Journalistin, ist im Exil, hat aber noch gute Quellen. Das ist so ein bisschen die Gilda Sahebi für Belarus, kann man eigentlich sagen.
Okay.
Twittert allerdings auf Englisch. Und hat dann auch wirklich die ganze Woche sehr viel dazu getwittert und geschrieben und unter anderem dann eben auch über dieses Video, was ich glaube Montag war es, auftauchte, wo Lukaschenka dann nach 6 Tagen zum ersten Mal wieder zu sehen und auch zu hören war. Und wie du schon sagtest, er sah darauf sehr gut aus. Also Hanna meinte dann auch so sehr viel Photoshop in diesem Video und auch die Bilder, die davon dann hinterher zu sehen waren.
Ist wahrscheinlich derselbe Filter, den Dieter Bohlen auch benutzt, wenn er im Fernsehen auftritt.
Das kann ich dir nicht sagen, aber weil ich Dieter Bohlen nicht im Fernsehen sehe. Jedenfalls, was er eigentlich hat und ob er jetzt in Lebensgefahr war oder ist. Also da muss man sagen, das Regime tut natürlich alles, dass wir das nicht erfahren. Ja, also da wird viel Nebel gestreut und man soll natürlich keine Ahnung haben. Das heißt, ich habe keine Ahnung und niemand hat Ahnung, auch Hanna hat keine Ahnung. Aber er klang nicht gut und er klingt auch schon länger nicht gut. Also erkältet vielleicht, also die Stimme ist so ein bisschen, ja, wie erkältet.
Belegt.
Ja, genau.
Vielleicht ist ihm das Asthma-Spray ausgegangen, weil irgendwo, keine Ahnung, Embargo ist oder sowas.
Ja, ich weiß es nicht.
Ich will ja wohlwollend.
Ja, seien wir wohlwollend. Aber was Hanna Ljubakova sagt, ist, egal ob das jetzt wegen Krankheit ist oder warum auch immer, irgendwann kommt Lukaschenkas Ende. Und vielleicht ist das jetzt gerade eine ganz gute Gelegenheit, dass wir uns mal die Frage stellen, was wir dann machen.
Och, also die interessanteste und gruseligste Theorie hat neulich ein Kumpel von mir gesagt, ja, Prigozhin kriegt Belarus als Protektorat, damit er endlich mal die Schnauze.
Und das klingt jetzt erstmal so zynisch und vielleicht ist es auch nicht Prigozhin, aber dass Russland sich dann Belarus unter den Nagel reißen wollen wird, das ist ja total klar und das wird ja auch vorbereitet.
Ja,
und das fragt sie dann halt, was tun wir dann als internationale Gemeinschaft eigentlich, um das zu verhindern? Können wir nicht vielleicht jetzt schon mal, weil also es ist nicht unwahrscheinlich, dass in so einer Situation wie die letzte Woche im Hintergrund so die Eliten sozusagen schon überlegen, okay, was machen wir im Worst Case? So, Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sie schon überlegen, okay, wie geht's dann weiter, wer macht dann weiter, wie teilen wir dann das Ganze auf? Und da sagt sie halt, es wäre halt sehr gut, in solchen Situationen Alternativen anzubieten. Als Westen zum Beispiel. Und zu sagen so, hey, anstatt mit Russland jetzt hier irgendwie weiter zu verbandeln, was können wir euch denn bieten? Also was braucht ihr denn? Die Chancen sind, muss man auch leider dazu sagen, sehr schlecht, weil Belarus ist, was Energie angeht. Also wir haben schon viele Fehler gemacht, was Energie angeht und Gazprom und Abhängigkeit von Russland und so. Aber Belarus, you ain't seen nothing yet. Also ich hatte Zahlen rausgesucht, wo von 2006, da hieß es, dass fast 100% der Gasimporte nach Belarus aus Russland kamen. Und insgesamt hat es irgendwie so 15% seiner Gesamtenergie, die es benötigt, kann es nur selbst herstellen. Also ist krass, krass abhängig von Russland. Und da ist halt die Frage, was können wir überhaupt bieten? Also letztendlich müssten wir Energie anbieten, damit eine Unabhängigkeit von Russland überhaupt irgendwie denkbar wäre für das Land.
Ja, oder ein Bündnis, das Russland besiegt, regelrecht.
Ja.
Und also Russland besiegt in einer solchen Weise, dass Russland Belarus mit Gas beliefern muss, ob es will oder nicht.
Ja.
Aber wie das aussieht, das weiß ich nicht. Das habe ich mir auch gerade nur so ausgedacht.
Ja, aber über sowas nachzudenken, so das fand ich jetzt wirklich ganz gute Anregung, sozusagen, das ist jetzt wichtig, so, weil es gibt nicht nur diesen einen Kriegsschauplatz, die Ukraine, sondern es gibt auch Belarus, es gibt auch Moldau, es gibt auch Georgien. Also wir müssen eigentlich noch ein bisschen breiter gucken, dass uns da nicht noch mehr entgleitet und vielleicht mal vor die Ereignisse kommen und schon eine Idee haben und sowas Ähnliches wie einen Plan haben, was man machen kann, wenn.
Ich habe ja die Hoffnung, dass sowas in der Bundesregierung tatsächlich passiert. Gleichzeitig, wenn ich mir das Personal so angucke in der Bundesregierung, habe ich das Gefühl, das kriegen die gar nicht hin. Wo du eben Eliten sagtest, der gleiche Kumpel, der diese Prigozhin-Protektorat-Theorie gesagt hat, sagte, weil du eben Eliten sagtest, diese Drohne über dem Kreml könnte auch genauso gut ein Testballon gewesen sein für einen kommenden Bürgerkrieg in Russland. Weil natürlich, ne, so Prigozhin und was es da noch alles so für Privatarmeen gibt, die stehen halt um Moskau herum und langweilen sich. Und vielleicht wollten die einfach nur mal gucken, wie gut oder schlecht man an den Kreml wirklich rankommt. Hatte ich auch eine
interessante These, ja.
Ne?
Ja.
So, wo wir gerade schon dabei sind, gucken wir mal. Ich habe auch ein bisschen was aus der Region mitgebracht. Der Europarat, das ist die Vereinigung europäischer Länder, wo Russland neulich rausgeflogen wäre, wenn sie nicht früher ausgetreten sind. Der Europarat hat mit 40-6 Stimmen beschlossen, ein Register für Kriegsschäden in der Ukraine einzurichten. Da sollen dann Informationen und Beweise gesammelt werden zu Schäden, Verlusten, die durch den Angriffskrieg entstanden sind, um in Zukunft Entschädigungen daraus ableiten zu können. Nicht dabei sind die Schweiz, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Ungarn und die Türkei. Den Hauptsitz hätten die gerne, also für dieses Register hätten die gerne in Den Haag, weil von da aus ist es nicht ganz so weit zum Internationalen Strafgerichtshof, wo ja die halbe russische Führung mindestens eigentlich hingehört. Die wiederum, nämlich die russische Duma, also das Pseudoparlament, was sie da haben, das hat das Ende des KSE-Vertrages beschlossen. Der KSE-Vertrag ist ein Abrüstungsvertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa, KSE. Den hat die NATO und die Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts geschlossen, und zwar 1992, um das militärische Gleichgewicht in Europa zu sichern. Da sind dann so Obergrenzen drin für die Stationierung konventioneller schwerer Waffen auf dem gesamten Kontinent. Seit 2007 kümmern die Russen sich aber schon nicht mehr wirklich um die Umsetzung. Und seit 2015 nehmen die Russen auch nicht mehr an den Sitzungen teil, was ein Jahr nach der Annexion der Krim ist. Und vielleicht war das auch einer der Momente, an dem hätte klar werden können, was diese Terroristen eigentlich wirklich vorhaben. Jedenfalls, das Ding wird in Zukunft, vermute ich mal sowieso, eher Makulatur werden, weil Europa hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist Russland besiegen und weitgehend entwaffnen. Da habe ich keine Ahnung, wie das aussehen soll. Oder sich selbst so sehr aufrüsten, dass die Russen sich nie wieder aus ihrem Land raustrauen. Also jedenfalls nicht mit ihrer Armee, sondern höchstens als Touristen. Was es nicht besser macht, weil wir haben immer noch die Kernwaffen. Und nichts ist schlimmer als eine kernwaffengedeckte konventionelle Armee. Das kann man halt jetzt schon sehen. Und ich mag mir auch nicht wirklich ausmalen, was wir erleben werden, wenn Russland beliebig aufrüstet, weil das ist eine Kolonialmacht, das ist eine Imperialmacht. Für Russland scheinen Kriegsverbrechen Teil der normalen Kriegsführung zu sein. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich psychologisch fatal, Russland hält sich für absolut großartig und gleichzeitig für das unterdrückteste Opfer aller Länder überhaupt.
Ja.
Und ich sage halt schon lange, Kernwaffen zu haben, das führt nicht zu Atomkriegen, sondern Kernwaffen zu haben führt zu maximal brutalen konventionellen Kriegen, weil wenn du Kernwaffen hast, dann nimmst du dir alles raus. Und das habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren oder sowas schon mal so oder in der Art formuliert. Und Russland liefert halt gerade das Quod Erat Demonstrandum dazu. Und dann gibt noch das Pentagon bekannt, wir haben uns verrechnet. Das Pentagon hatte einen Buchungsfehler, die hatten gedacht, sie hätten für 3 Milliarden mehr Waffen und Ausrüstung an die Ukraine gegeben, um die russischen Terroristen zu bekämpfen, als sie tatsächlich gegeben haben. Das heißt, es gibt jetzt noch einen Nachschlag von den Amis. Und das kann ja nicht schaden, außer den Russen, aber denen soll es ja auch schaden.
Ich habe ja auch so ein bisschen immer das ISW, also das Institute for the Study of War, im Auge, was es so gibt, Neues gibt aus der Ukraine. Und tatsächlich sieht das wohl so aus, dass sich die Ukraine die Oberhand in Bachmut erkämpft hat. Mhm. Das berichten diese berühmten russischen Militärblogger zumindest. Und es gibt übereinstimmende Aussagen einerseits der ukrainischen Seite und auch von Prigozhin, das ist ja der Chef der Wagner-Gruppe, der gerade schon mal genannt wurde, der ja eh immer so sein ganz eigenes Ding fährt, ne? Also der sieht die Schuld dafür natürlich bei den anderen russischen Kräften, nicht bei sich. Und das ist eigentlich auch nur eine Fortsetzung von, also einer giftigen Auseinandersetzung von Prigozhin Richtung Moskau und Beschwerden über die Kriegsführung. Und die sind alles Deppen außer ich sozusagen. der inszeniert sich da auch ganz schön krass selber. Was diese Woche die Ukraine schon recht stark erschüttert hat, immer wieder, das waren massive Angriffe auch auf die Hauptstadt Kiew.
Mhm. Odessa auch, ne? Hat auch was abgekriegt.
Ja, das stimmt. Und gerade Kiew, da war Anfang der Woche auch viel los, jetzt die letzte Nacht, glaube ich, auch. Da hat Denis Trubetskoy, das ist auch für die Ukraine eine sehr gute Quelle für aktuelle Nachrichten, er ist selber auch Journalist, er hat am 16. Mai geschrieben auf Twitter, und ich zitiere ihn jetzt einfach mal: Es war extrem seltsam, um 3 Uhr den Luftkampf unter anderem zwischen dem Flugabwehrsystem Patriot und etwa Kinschall-Raketen so nah zu erleben. Sah nach Star Wars aus. Aber im Endeffekt war es eine richtig schlechte Nacht für Russland. 18 Raketen hat Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe gegen die Ukraine überwiegend gegen Kiew eingesetzt, darunter 6 in Anführungszeichen unbesiegbare Kinschalls. Alle 18 wurden abgefangen und das Beste daran, die Angaben wirken nicht unglaubwürdig oder verschönert. Es war super laut, es war gruselig. Nach direkten Einschlägen hörte es sich aber nie an. Und dann ganz schön: Danke USA und Deutschland für Patriot und Iris-T. Mhm. Danke an die ukrainische Flugabwehr. Und wenn beim ersten Abfangen von Kinschall man noch darüber nachdenken durfte, ob das vielleicht ein Zufall war, ist nun der Mythos der Hyperschallrakete, das war auch in Anführungszeichen, Kinschall Geschichte geworden. Zitat Ende.
Und sie haben ja sofort die Typen, die diese Rakete oder diesen Flugkörper, muss man ja sagen, entwickelt haben, in den Knast geschmissen. Ne?
Ja, was auch darauf hindeutet, auch wirklich, dass es wahrscheinlich keine so gute Woche für die Russen war.
Wo du Denis Trubetskoy sagst, habe ich mit Denis vor 9 Jahren eine Sendung aufgenommen. Vrind 269 war das. Wir sind mittlerweile bei Folge 1400 irgendwas. Habe ich ihn gefragt, was da auf der Krim los ist. Und Denis kommt ja eigentlich von der Krim. Der kommt, stammt aus Sevastopol.
Ja.
Und ist jetzt allerdings, ich glaube, mittlerweile in Kiew aufgeschlagen. Und seit letztes Jahr im Februar, seit die Russen losgeschlagen haben, versuchen wir irgendwie nochmal ein Follow-up zu machen. Aber wir schaffen es die ganze Zeit. Ja, aber das kommt bestimmt auch irgendwann nochmal. Womit ich jetzt mal wieder einen anderen Podcast von mir hier geplagt hätte.
Ja, das ist auch in Ordnung. Mhm. Naja, also jedenfalls, die Russen versuchen auf jeden Fall Angst und Schrecken zu verbreiten gerade wieder, indem sie eben auch zivile Ziele und gerade auch in den großen Städten bombardieren. Aber es funktioniert anscheinend immer noch nicht. Im Gegenteil, diese Woche war nämlich endlich Volodymyr Zelensky bei Olaf Scholz. Überfällig, sehr, sehr überfällig. Und die Bundesregierung hatte dann auch noch so eine Art Willkommenspaket geschnürt. Am Samstag haben sie dann verkündet, dass sie laut Verteidigungsministerium der Ukraine weitere 30 Panzer vom Typ Leopard 1A5 und 20 Marder und weitere Iris T und Radhaubitzen und mehr als 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und Aufklärungsdrohnen und Artilleriemunition und zur Verfügung stellen werden.
Haben wir das denn alles?
Ich habe aus der ganzen Diskussion des vergangenen Jahres das Gefühl gewonnen, bitte möge man mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, dass wir sowas nur noch sagen, wenn wir es auch haben.
Ah, okay.
Ja. Weil wenn wir es nicht haben, sagen wir ja, wir können nichts zusagen, weil wir haben es nicht.
Ihr könnt Helme haben, ja.
Ja, genau. Also so, ich weiß nicht, ich bin jetzt mal so naiv und denke, dass wir das haben. Es kann aber gerne auch der Faktencheck nochmal gucken. Ich wüsste bloß gar nicht, wo man das nachguckt, ehrlich gesagt.
Ja, das, hey Bundeswehr, sag doch mal schnell deine Bestände durch, ist schwierig. Ich glaube, die machen das nicht so gerne, ja.
Nee. Naja, und dann habe ich noch mitgebracht, was der Bundeskanzler dann bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Zelensky gesagt hat.
Dieser schreckliche Krieg hat erhebliche geopolitische Konsequenzen. Zuallererst aber betrifft er die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine. Wir hier in Deutschland, unsere Bürgerinnen und Bürger, stehen in voller Solidarität zu den Menschen, die vor den brutalen Angriffen hierher geflohen sind. Diese Solidarität, sie ist anhaltend und sie ist stark. Die enge Verbindung wird die Beziehung unserer beiden Länder zueinander auf Jahrzehnte hinaus prägen. Im Angesicht des Schreckens, des himmelschreienden Unrechts rücken wir noch enger zusammen. Wir unterstützen die Ukraine nicht nur humanitär, sondern auch politisch, finanziell und natürlich auch mit Waffen. Ich habe es oft gesagt und wiederhole es hier heute. Wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird. Und wir haben die Weichen dafür gestellt, dass diese Hilfe auch in den nächsten Jahren sichergestellt wird. Und wir lassen in unserer Unterstützung nicht nach. Wir sehen all die schrecklichen Berichte und deswegen ist klar, die Verantwortlichen für diesen fürchterlichen Angriffskrieg müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Kein Staat der Welt darf ein anderes Land überfallen. Niemand darf morden, plündern, Kinder entführen. Deswegen setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern dafür ein, dass Russland für seine Untaten zur Rechenschaft gezogen wird. Lieber Wolodymyr, ich freue mich, dass wir nachher gemeinsam nach Aachen fliegen, wo dir und dem ukrainischen Volk der internationale Karlspreis verliehen wird. Wer, wenn nicht die Ukraine, hätte diese Auszeichnung dieses Jahr verdient? Vielen Dank für deinen Besuch.
Und ich habe es ein bisschen gekürzt, also aber nicht sinnentstellend. Das Original ist ungefähr doppelt so lang, aber ich verlinke das Video in den Shownotes, dann könnt ihr das auch selber nachschauen. Und ich finde, der Ton ist ein ernsthafterer und anderer. Und er sagt da zwar, ich habe das jetzt schon ganz oft gesagt, aber ich kann mich eigentlich nicht so recht erinnern.
Ja, es ist Scholz, der tut immer so, als wären alle anderen Deppen. Ja, das ist aber normal. Also da kann man sich auch dran gewöhnen bei dem.
Ja, dass er schon ganz oft gesagt haben soll, wir werden die Ukraine unterstützen, solange wie es nötig ist. Also, weiß ich nicht. Aber auch da möge man mich gern korrigieren.
Ja, aber vielleicht braucht tatsächlich der Bundeskanzler für seine eigene Zeitenwende ein bisschen länger, als viele andere von uns dafür brauchen. Kann ja sein.
Ja, so viel zur Ukraine.
Themenwechsel. Sommerzeit ist Urlaubszeit ist Reisezeit. Eine Anmoderation, die ich aus der Kiste mit den dümmstmöglichen Anmoderationen gezogen habe. Direkt daneben wohnt Donnerstag ist Kinotag und wir wollen doch mal sehen, was unsere Filmexpertin uns diese Woche empfiehlt. Zurück zu Reisen. Deutsche Reisepläne habe ich mitgebracht. Die Woche gab es in der Tagesschau eine Meldung, ich zitiere einfach nur den Teasertext. Trotz der hohen Inflation scheinen deutsche Urlauber nicht bei ihren Reiseplänen zu sparen. Hotels mit mehr Sternen und All-Inclusive sind im Trend. Gleichzeitig wird Budgetkontrolle wichtiger. Das ist auf den ersten Blick eine gute Nachricht, vor allen Dingen für die Reiseindustrie, natürlich auch für die Menschen, die irgendwie noch genug Geld übrig haben oder noch genug Geld zusammengekratzt kriegen, um sich irgendwie so einen Urlaub zu leisten und so. Auf den zweiten Blick ist es aber eine schlechte Nachricht. Es gibt in der Touristik, sage ich mal, oder im Reisejournalismus oder wie auch immer das dann da heißt, ein Thema, das in meiner Wahrnehmung extrem unterberichtet ist. Und zwar ist es die Auswirkung von All-Inclusive-Urlauben auf die lokalen Wirtschaften. Die Leute, die solche Urlaube machen, die gehen sehr oft gar nicht aus diesen Resorts raus. Also ist der Tagesablauf, ist halt aufstehen, essen gehen, Strand gehen, zurückgehen, Zimmer duschen, essen, Zimmer und weiß ich nicht was. aber nicht raus. Und wenn sie rauskommen, dann häufig nur mit organisierten Touren. Das führt dazu, dass die Händler, die Restaurants in den Orten, in denen die Hotels stehen oder am Rande der Orte, wo die Hotels stehen, diese ganzen Restaurants, die gehen dabei leer aus und machen im Grunde Pleite. Jetzt kann man sagen, ja, okay, ist ja nicht so schlimm, weil da sind ja die Hotels, dann können die Leute auch in den Hotels arbeiten. Was sie tun, da verdienen die aber wieder nur einen Hungerlohn, weil wir ja unbedingt eine Woche lang 5 Sterne an die türkische Riviera wollen für 500 Euro, inklusive Flug. Und das Schlimme daran oder das Schlimmste eigentlich daran ist, ich habe mal einen Manager von so einem Hotel kennengelernt, der hat mir gesagt, also sinngemäß gesagt, das sind hauptsächlich Leute, die zu Hause dann Fotos von einem Urlaub zeigen wollen, diese 5-Sterne-Hotels, Fotos von einem Urlaub zeigen wollen, den sie sich eigentlich gar nicht leisten könnten, wenn alles anständig laufen würde.
Ja.
Dann denke ich, die Wochendämmerung appelliert, lieber 3 Sterne mit Frühstück und dann vor Ort in der Gegend rummarodieren und gucken, wo ich was zu essen herkriege, wo ich was zu trinken herkriege und gucke, wo ich vielleicht irgendwie auch noch ein paar Souvenirs kaufe oder vielleicht finde ich auch irgendwo einen Markt, der total spannend ist, ja, weil das ist halt irgendwie, ich sag mal, der vordere Orient oder wie auch immer da die Region man nennen mag, da sind interessantere Märkte als bei uns und sowas alles.
Ja, voll.
Der Preis, den ich dafür bezahle, sind weniger Fotos von einem Luxusleben, das ich sowieso nicht habe. Dafür aber normalerweise mehr Begegnungen und mehr Erinnerungen, als ich habe an irgendeinen 5-Sterne-Bunker, weil der könnte auch genauso gut irgendwo in Zinnowitz stehen, wenn es da ein bisschen wärmer ist. Apropos Zinnowitz, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, weil ich ja neulich Camping mache. Und dann habe ich noch ein paar Reisepläne gefunden, und zwar chinesische Reisepläne. Vor 6 Wochen. Die Tagesschau gemeldet. Ich zitiere immer gerne die Tagesschau, weil da ist nie eine Paywall davor. Also andere haben das auch gemeldet, nur anders formuliert. Aber zum ersten Mal seit 7 Jahren sind die Außenminister von Saudi-Arabien und des Iran zusammengetroffen. China hatte das Gespräch vermittelt, das in Peking stattfand. Und da fragt man sich ja schon, hui, wie mögen die Chinesen das angestellt haben? Ich habe einen Lösungsvorschlag. Diese Woche meldet die South China Morning Post, vergessen Sie Europa. Chinas extrem wertvolle und begehrte Touristen sind auf dem Weg zum Golf. Analysten erwarten, dass immer mehr chinesische Fachleute, Unternehmer und Touristen den Golf besuchen werden, weil die Flugverbindungen mit der Region Nahe Osten sich normalisieren würden.
Ja? Verstehe.
Neuschwanstein, würde ich jetzt mal so sagen, mag ja putzig aussehen, nicht? Aber erstens, können die Chinesen das selber bauen, wenn sie das nicht schon längst getan haben? Und zweitens kann man am Golf viel konzentrierter edel shoppen gehen.
Vielleicht kann man Neuschwanstein auch auf diese Dubai-Insel so bauen.
Genau, damit es dann erst recht versinkt, weil die versinken ja irgendwie, die Dinger sind ja, die haben da ja irgendwelche Probleme. Außerdem vermute ich mal, dass in den Golfstaaten die Dienstboten günstiger sind als hier bei uns in Deutschland. Also ist natürlich alles in meinem Kopf, also so, dass die da so hingegangen sind. Schöne Destinationen haben sie da. Wäre doch toll, wenn wir bei uns zu Hause ein bisschen mehr Werbung dafür machen würden, oder?
Ja.
Wundern würde es mich nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Das stimmt. Wollen wir über die Wahlen in der Türkei sprechen?
Können wir machen, aber so viel gibt es ja gar nicht zu besprechen. Ne? Keiner der Bewerber ist über 50% gekommen. Kılıçdaroğlu hat fast 45% bekommen, obwohl der Vorlauf der Wahl ja maximal unfair gelaufen ist, weil Erdogan alle Medien kontrolliert letztlich irgendwie.
Genau.
Und jetzt habe ich ja die Befürchtung, dass das Erdogans Trick war mit den 45%, uns alle in Sicherheit zu wiegen. Ja, ach guck mal, das läuft ja doch einigermaßen ordentlich da, damit wir bei der Stichwahl dann nicht mehr nachfragen, ob denn die 63%, die Erdogan dann bekommt, ob das da noch mit rechten Dingen zugegangen ist.
Also ganz ehrlich, ich finde so dieses, das ist ordentlich zugegangen, das habe ich jetzt diese Woche auch sehr oft in den Medien gehört. Ich hab
halbwegs.
Halbwegs. Ich hab auch viel Radio gehört und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit geärgert, weil ich habe Sonntag, als die Wahl war, die ganze Zeit bei Ismail Küpeli, das ist ein Wissenschaftler, der ja zu sowas wie Kurden und sowas forscht, geguckt, was los ist, Wahlkrimi, und dann gab es noch das Hashtag Türkei-Wahlen, wo auch diverse andere Leute, also ich gucke dann natürlich mir auch immer die Profile an, sind das vertrauenswürdige Quellen oder nicht, aber die aus der Türkei auch berichtet haben, was da los ist. Und so ganz ordentlich ist das, also kam es mir schon Sonntag nicht vor, weil ich so dachte, hä, okay, was ist da los? Also da wurden komischerweise Leute, die in den Wahllokalen von Polizisten teilweise eingeschüchtert und bedroht. Und tatsächlich hat Ismail in einem Interview, was er bei Radio Blau Das ist ein freies Radio aus Leipzig. Und
Entschuldigung.
Ja, da kriegt er ein Interview.
Nee, ich muss aus ganz anderen Gründen darüber lachen. Also, die Geschichte kann ich Ihnen andermal erzählen. Ja.
Na gut.
Es hat mit meinem Leben zu tun. Also, ja.
Ach so, okay. Jedenfalls hat er da das erzählt, was mir eigentlich als die Einordnung des Ganzen bei Deutschlandfunk und Co. die Woche gefehlt hat. Also beschreibt halt auch, wie du gerade gesagt hast, es gab im Vorfeld keine wirklich faire Wahlberichterstattung. Also wenn die Opposition in den Medien vorkam, dann nur in der negativen, herabwürdigenden Art und Weise. Erdogan konnte sich immer sehr positiv inszenieren. Und auch wenn die Wahlbeobachter der OSZE sagen, ja, die Wahlen waren eigentlich ganz gut organisiert und größtenteils friedlich, aber die sagen auch, die politische Wahlfreiheit wurde eingeschränkt. Also zum Beispiel auch durch die Repression, du hattest ja auch mal eine ganze Sendung zum Thema HDP. Mhm. Also quasi die Partei der KurdInnen, die ja wirklich, ich habe gedacht, die verbieten die in letzter Minute vor der Wahl noch so, ja. Und die haben das auch selber gedacht. Deswegen sind die meisten Leute oder die KandidatInnen dieser Partei sind noch schnell auf eine andere Liste gewechselt und angetreten, weil es halt immer hieß, die soll verboten werden. Also und auch die führenden Mitglieder der Partei und die Vorsitzenden, die sind im Gefängnis, also die sitzen halt schon. Also ja, die Menschen in der Türkei wissen also auch, so die HDP, da mache ich lieber nichts zu. Ne? Also ich trete auch nicht sichtbar für die auf und so, weil das kann Ungemach bringen in der Türkei. Und tatsächlich gab es wohl auch in den kurdischen Gebieten richtig direkte Wahlfälschung. Also Ismail Küpeli erzählt, dass da Stimmen, die eigentlich für die Grün-Linke Partei abgegeben wurden, das ist eben diese Partei, wo die KandidatInnen der HDP dann stattdessen angetreten sind, dass die der AKP zugeschrieben wurden und als Stimmen für die AKP registriert worden sind. Also echte Wahlfälschung. Und Ismail hier sagt, und ich vertraue ihm hier, er ist auch nicht die einzige Quelle für solche Aussagen, dass diese Fälschungen auch wirklich dokumentiert sind. Und ich bekomme aber davon sonst nichts mit, ja, in Deutschland. Also ich finde das schon krass.
Ja, es ist ja auch ja und nee. Also man darf nie vergessen bei sowas, die Sendezeit und ist begrenzt und die Seitenzahl in der Zeitung ist auch begrenzt. Und auch wenn es da Wahlfälschung gegeben hat, jetzt ist erstmal entschieden und entschieden ist, dass es eben am 28., glaube ich, war es, die Stichwahl geben wird. Das heißt, dann kommt's noch mal drauf an und dann kommt's auch noch mal, also dann kommt's auf einen sauberen Ablauf der Wahlen an und dann kommt's im Zweifelsfall auch noch mal drauf an, darüber zu berichten, dass es beim ersten Wahlgang Wahlfälschungen gegeben hat. Das ist jetzt gerade nicht unbedingt eine Nachricht.
Ja.
Also aufregen solltest du dich, wenn vor der Stichwahl, ein paar Tage vor der Stichwahl nicht über das berichtet wird, was Ismail Küpeli jetzt erzählt hat. Dann solltest du dich aufregen. Im Moment finde ich das noch unproblematisch. Mhm.
Naja, jetzt habt ihr es immerhin schon mal von mir gehört, den Link zu dem Interview.
Genau. Wo habt ihr es zuerst gehört?
Genau. Das gibt's auch in den Shownotes.
Super.
Ich habe mich einfach geärgert. Also ich fand es wirklich, ich hatte das Gefühl,
ja,
dass so, ja, die OECD sagt, es ist alles okay, dann ist alles okay.
Nee, aber also man muss das ja auch immer, also die OECD, die wird das wahrscheinlich auch kontextualisieren und wird sagen, ja, wenn wir uns andere autokratische oder andere autoritäre Regime angucken, da sieht's noch viel schlimmer aus und so gesehen war es okay. Ne? Aber jetzt ist halt 28. Mai Stichwahl, das heißt, die Türkei hat nochmal eine Chance auf eine bessere Zukunft und große Teile der restlichen Welt, insbesondere hier bei uns, damit auch. Also weil das ist, was ich nach wie vor irgendwie seltsam finde, ich finde, das ist das wichtigste politische Ereignis hier in auf der Nordhalbkugel in diesem Jahr. Und irgendwie ist das immer nur so, ja, die wählen da halt, ne? Aber ja, und alle beschäftigen sich wieder mal damit, warum die Türken in Deutschland alle Erdogan gewählt haben. Ja, warum wohl? Ja? Weil die Türken in Deutschland, selbst der ärmste Deutsch-Türke kann sich in der Türkei fühlen wie ein König wegen Erdogan, weil die türkische Lira so im Arsch ist. Natürlich will ich das so haben. Ja, auch wenn ich mich da in ernsthaft, wenn ich hier in Berlin, meine Nachbarn hier, die haben alle ihre Wohnungen gekauft, die gehören denen. Wenn die hier jetzt ihre Wohnungen vermieten würden, ich meine, du kriegst hier für diese 60 Quadratmeter Wohnung bei mir ein Tausender im Monat, wenn du die vermietest. Ja, was glaubst du, wie du im Moment bei dem Wechselkurs zur türkischen Lira für ein Tausender in der Türkei in Saus und Braus leben kannst, wenn du nicht gerade irgendwie die großen Städte gehst, sondern irgendwo aufs Land? Also kann ich absolut verstehen, dass man das so haben will. Also das ist wirklich, da ist man sich dann selbst der Nächste. Naja, ich habe noch eine Wahl mitgebracht. Die Botschafter der EU-Staaten geben bekannt, die nächste Europawahl findet statt vom 6. bis 9.6.2024. Es muss nochmal formell bestätigt werden. Und zwar am Montag, aber ich gehe mal davon aus, dass sie das formell bestätigt werden. Das heißt, wir werden in Deutschland am 9.6.2024 wählen, das ist der Sonntag.
Cool. Da freue ich mich. Bestimmt gibt es wieder schöne Videos von Rezo.
Mal was völlig anderes. Neuigkeiten aus der Welt des Entertainment. Es ist gestorben Helmut Berger. Der sagt dir wahrscheinlich extrem wenig.
Naja, du bist ja Fan, deswegen kann ich ihn.
Ich war Fan.
Deinetwegen. Ja.
Helmut Berger war einer der wenigen, sehr, sehr wenigen deutschen Schauspieler mit echtem Weltruhm, der wirklich über die gesamte Welt getingelt ist, den man überall kannte. Nicht zuletzt wegen seiner Hauptrolle im Film Ludwig. Das war das Visconti, der Ludwig inszenierte? Ich glaube ja. Der hat eine ganz tragische Geschichte auch, der Helmut Berger. Der war bis zum Tod von Luchino Visconti, dem Regisseur. Das war die große Zeit, ne? 70er Jahre, Cinecittà, Italien, so. Bis zum Tod war er der Geliebte und Partner von Luchino Visconti. Und aber die waren nicht verheiratet. Mhm. Nach Viscontis Tod, und er stand auch nicht in seinem Testament. Mhm. Nach Viscontis Tod hat Viscontis Familie Berger keinen müden Cent zukommen lassen. Was, ja, Berger im Grunde hat abstürzen lassen. Also der hatte halt nichts. Also der hat halt von und mit Visconti gelebt. Mhm. Und Berger war dann ziemlich am Boden, hat dann trotzdem weitergespielt, weiter Filme gemacht, auch schlechte Filme gemacht. Aber was ich so schön finde oder fand an Helmut Berger ist, der Typ war so dermaßen exaltiert, dass eigentlich so ziemlich jeder Auftritt von ihm in Talkshows, das war so immer ein Fest. Also du konntest dich immer darauf verlassen. Nicht wie bei Klaus Kinski. Klaus Kinski war ein Arschloch.
Ja.
Und zwar so ein richtig mieses Arschgesicht, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Aber Berger, der hat sich immer irgendwie so daneben benommen, aber immer irgendwie so, dass man es ihm am Ende dann doch nicht wirklich übel nehmen kann. Ich weiß, das gab eine Folge, da war er bei Harald Schmidt, damals, als Harald Schmidt noch bei Sat.1 war, wo heute alle sagen, dass Harald Schmidt da noch witzig gewesen wäre, was er gar nicht war, aber egal, anderes Thema. Der sitzt halt bei Harald Schmidt zum Interview als Gast in der Sendung, und so ein Kellner in so einem sexy Livret, weil Berger war auch immer so ein bisschen sexy, Berger war bisexuell, ganz offen, hat das auch gelebt, der war mit allen möglichen Frauen und Männern zusammen, die irgendwie berühmt waren damals. Und dann kommt so ein Kellner in so einem sexy Livret rein und bringt Berger was zu trinken, und Berger guckt ihn an, winkt so kurz ab mit so einer sehr tuckigen Geste und sagt nur: "Ach, geh weg, du Aff." Ach. Und genau das war es halt auch, was Schmidt da gemacht hat. Mhm. Das war halt affig.
Ja.
So, und so einer, und legendär dann auch noch Bergers Auftritt bei Alfred Biolecks Kochshow, was sowieso eine der schönsten Sendungen des deutschen Fernsehens jemals war. Alfredissimo, Alfred Biolek, mittlerweile auch verstorben, hat da halt einfach stand in der Küche, in der Fernsehküche, oder war vielleicht sogar seine eigene, und hat halt mit anderen, mit Stars, mit Gästen, mit Prominenten gekocht. Gibt's ein paar ganz tolle Folgen, auch die mit Bixam Bargeld, der ein Risotto macht und von dem Wein so besoffen ist, dass er nicht mehr reden kann und so. Aber da war halt auch Berger, und da sind so viele schöne, also das Spiel zwischen den beiden, und Berger rennt immer raus irgendwie in seiner Exaltiertheit, und Biolek versucht ihn einzufangen, und Biolek war ja der liberalste Spießer, den Deutschland je im Fernsehen hatte, vermutlich, und das merkst du so richtig so, und Berger sagt dies, Biolek so wieder: "Nein, komm, das kann man auch anders machen, das braucht man nicht" und sowas, und da kommen so ganz tolle Zitate drin vor, da machen sie dann Spaghetti. Und Biolek sagt: "Ja, wir machen Spaghetti." Und Berger sagt: "Bei uns sagen wir Spaghetti." Und Biolek sagt: ja, Spaghetti. Ja, jetzt Spaghetti." Und dann geht's immer hin und her. Und Berger, dann machen sie irgendwie die Soße. Und Berger kommt an mit geschnittenen Tomaten und sagt: "Warte, jetzt kommt die Tomate." Und das ist, und das wirklich, und Helmut Berger hat in dieser Folge eine Phrase gesagt, und ich finde, von allen Film- und Fernsehkaspern, die mir so einfallen, war Helmut Berger der Einzige, der glaubhaft sagen konnte: "Ach, man braucht alles im Leben." Weil der hatte alles im Leben. So, und wirklich, wenn du mich fragst, welcher deutsche Schauspieler ein echter Star war, mit allem drum und dran, dann fällt mir wirklich nur Helmut Berger ein. Hm. Und die Alfredissimo-Folge ist in den Shownotes. Hm. Er möge in Frieden ruhen, falls es sowas gibt.
Wie komme ich da jetzt von diesem Thema zu meinem Thema? Ich mache es einfach. Ich habe IGLU mitgebracht, also die internationale Grundschulleseuntersuchung.
Pass auf, ich sag dir eine Überleitung. Pass auf. Hm. Holger, buchstabier mal Berger.
Es geht nicht ums Buchstabieren, es geht ums Lesen.
Ich empfehle die Buchstabine in der Zeit.
Die Buchstabine?
Ja, das ist so ein Buchstabierrätsel in der Zeit und ich mag den Namen Buchstabine so gerne.
Naja, jedenfalls ein Bildungsthema. Habe ich eigentlich hier schon erzählt, dass ich wieder studiere?
Nee, hast du nicht.
Ja, mein Master in Erziehungswissenschaften, fast 12 Jahre nach meinem Bachelor. Und ich habe gerade ein Seminar tatsächlich, wo ich mich auch relativ viel mit empirischer Bildungsforschung beschäftige. Am bekanntesten ist da ja PISA. Also das kennen wahrscheinlich.
In anderen Ländern, zum Beispiel Österreich, kriegt man für das, was du jetzt gerade machst, ein Stipendium vom Staat.
Echt?
Übrigens.
Wieso?
Naja, weil du eigenständig dafür, also nachdem du berufstätig warst eine gewisse Zeit, eigenständig dafür sorgst, deine Berufstätigkeit zu erhalten sozusagen. Also du lernst was Neues, womit du auch in 20 Jahren oder was auch immer deinen Lebensunterhalt sichern kannst.
Ja.
Österreich unterstützt seine Bevölkerung dabei.
Das finde ich cool, aber Deutschland leider nicht.
Eine Freundin von mir hat das gemacht. Die war Immobilienmaklerin und hat dann nochmal Psychologie studiert und ist dann Therapeutin geworden.
Cool. Ja. Naja, was hat Iglo rausgefunden? Zurück zur Nachricht. War ganz viel in den Medien auch. Also es hat mich ein bisschen erinnert an PISA 2001, wo alle so, oh Gott, die deutschen Kinder, es ist ganz schlimm, wir sind ganz dumm. Nein, ganz schlimm war es nicht, aber es war schon so ein Schock. Und diese Woche war es auch irgendwie so ein bisschen so ein, also alle waren sehr betroffen, weil die Lesekompetenz der Grundschülerinnen, also getestet werden hier bei uns Kinder am Ende der 4. Klasse, und es wird eben geguckt, wie gut können die eigentlich lesen und wie gut verstehen die auch das, was sie lesen und wie gut können sie die Technik des Lesens, also ich meine, es ist jetzt ein Unterschied, ob du einfach nur Buchstaben aneinander reißt und Wörter daraus formst in deinem Kopf oder ob du gleichzeitig auch das, was du da liest, verstehst. Ja? Also das sind so zwei verschiedene Dinge.
Wie alt sind die? Also Ende 4. Klasse mit 10, oder?
Nee, 11 ist man noch nicht. Also eher
10, okay. Mhm.
Doch, also kommt immer aufs Bundesland an, je nachdem, wann man eingeschult wurde. Aber ich würde sagen, so 10 sind eigentlich die meisten.
Grob 10, okay. Mhm.
Und rauskam eben, dass wir schlechter geworden sind. Verglichen mit...
Nee, also wir nicht...
Die Kinder
der anderen.
Ja, die Kinder der 4. Klasse.
Ich bin heute ein bisschen auf Krawall, entschuldige.
Ist gut. Verglichen mit den Kindern der 4. Klassen von vor 5 Jahren, also gemessen wurde nämlich jetzt nicht etwa 2023, sondern die Tests wurden 2021 am Ende der 4. Klasse gemacht. So. Und wir sind auch noch mal schlechter als 2001. Also es ist alles schlechter. Wir sind aber, das ist jetzt das Beruhigende, im europäischen Durchschnitt. Also wir weichen da nicht signifikant von ab.
Ja, aber Katrin, wie soll denn jetzt noch am deutschen Wesen die Welt genesen?
Ja, das geht eh nicht, aber gut. Und der Aufschrei war groß, aber was irgendwie nicht so ganz dazu gesagt wurde, war eben dieses gemessen wurde 2021 und jetzt denken wir nochmal zurück, das war vor 2 Jahren und da gab es zum Beispiel in sehr vielen Schulen noch im Mai und ich glaube auch teilweise bis in den Juni hinein und das ist dann eben das Ende des Schuljahres teilweise schon, Wechselunterricht. Und in den Schulhalbjahren davor war sehr viel, naja, entweder ganzer Lockdown oder Wechselunterricht oder mal so, mal so. Also eigentlich ist das exakt das Ende sozusagen der Zeit, in der die Schulen und insbesondere die Grundschulen besonders unter der Pandemie gelitten haben. Insofern darf es eigentlich überhaupt nicht überraschen, dass wir so viel schlechter geworden sind. Und was heißt eigentlich schlechter? Also es ist so, dass jedes 4. Kind nicht das Leseverständnis hat, was es am Ende der 4. Klasse haben sollte. Und damit meine ich, was ich gerade gesagt habe, also dass sie wirklich auch verstehen, was sie lesen. Also dass sie mit der Technik des Lesens Texte so erarbeiten können, dass sie verstehen, was da drin steht. Jedes 4. Kind. 2016 war es noch jedes 5. Kind. Also es ist wirklich schlechter geworden. So. Mhm. Jetzt, ne, was machen wir damit? Das ist ja die viel interessantere Frage.
Das ist aber doch jetzt, also das... deutet doch eigentlich auf ein Problem der Elternhäuser hin und nicht ein Problem der Schulen, oder?
Also traditionell ist es schon in Deutschland so geregelt, dass die Schule den Kindern das Lesen beibringt.
Ja, aber die Schule hat das nicht geschafft, weil es nicht richtig Schule gab. Insofern würde das ja sogar dieses, was ich immer sehr seltsam fand, dieses Argument von Bildungserfolg der Kinder, was während der Lockdown-Zeiten immer gebracht wurde. Also insofern würde das ja sogar dieses Argument stützen, weil die Eltern scheinen nicht in der Lage zu sein, den Kindern hinreichend Lesen beizubringen, wenn die Schule mal ausfallen sollte.
Ja, es sind aber halt auch keine pädagogisch oder didaktisch ausgebildeten Fachkräfte, sage ich jetzt mal. Ne? Stimmt, also es ist schon, und sie mussten gleichzeitig arbeiten. Das war ja für viele Eltern dann auch so eine Doppelbelastung, dass sie das, sie konnten das eigentlich auch oft gar nicht auffangen.
Gibt's da, ist das nur quantitativ gemessen oder ist das auch qualitativ gemessen? Wissen wir was über in welchen Verhältnissen die schlechten Kinder in dieser Zeit gelebt und gelernt haben? Weil das wäre ja die interessante Frage.
Ja, es wurden auch Sachen abgefragt, die so ein bisschen darauf rückschließen oder Rückschlüsse darauf zulassen, was die Kinder so an Leseumgebungen hatten, nenne ich es mal. Aber nicht systematisch zum Beispiel mit sozialen Unterschieden oder sowas abgeglichen. Das leider nicht, aber es kam raus, dass die Kinder zum Beispiel verglichen auch mit anderen europäischen Ländern in der Schule viel, viel weniger lesen. Also es gibt in der Schule gar nicht so viel Gelegenheit dazu, mal in Ruhe zu lesen.
Einfach zu lesen oder vorzulesen. Ja. Also
vorzulesen oder zu lesen, also dass sie einfach mal, weiß ich nicht, ein Buch sich schnappen, dass sie auch interessiert. Also das ist übrigens, jetzt kommt mein Bildungsplädoyer, meine Brandrede. Weil ich sehe es auch an meinen Kindern, ja. Also die sind jetzt nicht so Leseratten, wie ich es vielleicht in ihrem Alter war. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber es liegt schon auch daran, dass mir beide auch berichten, sie finden das, was sie in der Schule lesen sollen, in der Regel sehr langweilig.
Entschuldigung.
Suchen dann halt irgendwelche Deutschlehrer irgendwelche Bücher raus, die sie denken, das ist jetzt wertvoll, pädagogisch wertvoll. Und das passt aber nicht immer zu dem, was Kinder gut finden.
Ja, und das passt nicht nur nicht zu dem, was Kinder gut finden, sondern passt auch nicht zur Lebensrealität anderer Menschen als denjenigen, die im Philologenverband organisiert sind, habe ich das Gefühl. Und das Gefühl hatte ich schon vor 40 Jahren, als ich selber zur Schule gegangen bin.
Ja. Ja.
Ja, nichts gegen Goethe, nichts gegen Schiller und ne, ich habe auch Wojciech.
Erst viel später. Ja, das kam ja nicht auch in der Grundschule.
Obwohl, also. Die sollen sich mal auf die Hinterbeine setzen da und ihren Wojciech, die sollen mal ihre Erbsen essen.
Ja? Nee, aber was ich zum Beispiel sehr gut fand, also mein Sohn hatte das Glück, in der Grundschule eine sehr, sehr gute Deutschlehrerin zu haben, und zwar 4 Jahre lang. Also der ist 6 Jahre in die Grundschule gegangen, was auch sicherlich besser ist. Also wenn es jetzt hier heißt 4. Klasse und die können alle nicht wirklich lesen, also die haben eigentlich kein Leseverständnis. Mhm. Und in den meisten Bundesländern wird es ja dann getrennt und die gehen auf die weiterführenden Schulen. Das heißt, da gibt es dann auch keine Chance so richtig, vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule das jetzt irgendwie einzufangen, die werden dann halt getrennt. Das finde ich zum Beispiel auch eine Bildungskatastrophe hier in Deutschland, dass wir das machen.
Ja gut, ja, das ist also klar, Dünkelschule, Resteschule.
Ja, genau. Und also, aber diese Deutschlehrerin, das war allerdings auch noch vor der Pandemie, die hat halt einfach einen Bibliothekstag eingeführt.
Cool.
Und hat gesagt, so, und jetzt geht die ganze Klasse gemeinsam in die Bibliothek, jeder kriegt einen Bibliotheksausweis und wir bleiben da den halben Tag und ihr könnt euch einfach aussuchen, was ihr gut findet.
Cool.
Und ich glaube, da muss man echt ansetzen, dass man viel mehr noch, ja, jedes Kind hat andere Interessen.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch nochmal, das eröffnet auch Einblick in eine völlig unbekannte Welt. Weil irgendwie so mit 10 Jahren oder mit 9 Jahren oder so, was weiß ich denn, dass es Bibliotheken gibt?
Ja, die waren auch tatsächlich, glaube ich, 9 oder 10.
Ja, das ist doch, das ist ja voll cool. Also weiß ich nicht, ob es bei uns überhaupt sowas, damals hieß es noch Leihbücherei und ich glaube, bei unserem Dorf gab es das nicht. Aber das hätte mich total umgehauen wahrscheinlich, ja.
Ja, voll, die haben halt erstmal eine Führung bekommen. Und alles gezeigt bekommen, die unterschiedlichen Bereiche. Ich meine, es gibt auch dort Filme und Computerspiele, ne? Also das ist dann was natürlich für manche Kinder vielleicht auch reizvoll ist, zu sagen, es ist nicht nur Bücher, sondern kann da auch Filme ausleihen oder Computerspiele oder so. Man kann da auch basteln. Also die Bibliothek tatsächlich bei uns, die ist super toller Gemeinschaftssozialort. Also da kann man alles Mögliche machen. Mhm. Und ich glaube, so muss man das viel mehr angehen, weil ich weiß, dass es bei Kindern gibt es immer irgendwelche Trends, ob das Filme, ob das Serien sind oder irgendwelche Spielzeuge oder Spiele oder irgendwas, wo alle darüber reden. Und man müsste doch so versuchen, dass man die Trends, die vielleicht manche Kinder so im Bereich Bücher oder Comics mitbringen, dass man die verstärkt, also dass sie sich so gegenseitig anstecken können mit Spaß am Lesen. Weil das ist ja das ist doch das, was es als erstes braucht, dass die da überhaupt mal Spaß dran haben und verstehen, warum das geil ist.
Ja, dass sie überhaupt mal wissen, dass es das gibt. Weil wenn ich wegen Computerspielen oder Comics oder was weiß ich was in die Bibliothek gehe, werde ich zwangsläufig damit konfrontiert, dass es ganz, ganz, ganz viele Bücher gibt. Und sollte ich irgendwann mal einfach nur ganz kurz in mir die Idee aufflackern, dass ich ja auch mal ein Buch lesen könnte, weiß ich sofort, wo ich es herkriegen kann.
Ja,
das genau. Ist das. Hier ist eine Welt. Guck mal. Musst du nicht hingehen. Ja. Musst du nicht angucken. Genau. Aber hier ist die. Das ist super. Ja.
Und jetzt gerade bei der Schule, das ist tatsächlich eine weiterführende Schule, haben sie jetzt so eine Projektwoche gemacht, eine Lesewoche, wo einfach an jedem Tag wurden 15 Minuten für Lesen eingeplant. Und da konnte jedes Kind einfach mitbringen, was es wollte. Es wurde überhaupt, war total egal, was die lesen. Aber es gab diese 15 Minuten fürs Lesen jeden Tag. Und das hat auch dazu geführt, dass ein paar nochmal angefangen haben. Also, okay, ich muss jetzt mir irgendwas überlegen. Was lese ich denn dann? Da nehme ich halt einen Comic oder was. Aber sie haben eine Woche lang jeden Tag 15 Minuten gelesen. Und das ist ja oft das Einzige, was es braucht, dass man so einen kleinen Einstieg wieder findet. Und dass es funktionieren kann. Und jetzt krasser Themensprung, finde ich, sieht man auf TikTok. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom BookTok gehört hast.
Das wird mir da immer eingeblendet und ich klicke das immer weg, weil ich nicht weiß, was das soll. Ja, ich mag das nicht. Ich mag keine Sachen, die mir eingeblendet. Ich mag das auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, wenn die mir da dauernd Sachen ein. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag nichts eingeblendet kriegen.
Verstehe ich.
Blend das aus!
Das ist so eine, so im Grunde ein Trend auf TikTok fürs Lesen. Von jungen Leuten, die sich dann halt gegenseitig Bücher vorstellen und da wirklich auch, dann gibt's Trends und AutorInnen, die alle gemeinsam lesen und so. Also es ist wirklich eine große Sache geworden, BookTok. Die Verlage haben das so nach und nach auch ein bisschen verstanden, versuchen da jetzt auch so mehr hinzugehen, weil das natürlich auch super ist für PR und so. Also, und da hast du nämlich genau dieses Ansteckende, ne? Also man kann mit Trends und mit, guck mal, wie cool das ist. Und es muss halt Spaß machen. Es muss im Interessensbereich der Kids liegen und nicht irgendwie im Interessensbereich der 50-jährigen Pädagogin. Und sie sind ja keine Pädagogen, aber anderes Thema. Mhm. Und dann funktioniert das. Und das passiert in der Schule halt nicht. Und das macht mich immer so ein bisschen fuchsig. Also, und dann könnte man, glaube ich, das auch ganz gut jederzeit nachholen. Dieses jetzt verpasste Leseleidenschaft entdecken in der Schule, weil so krass ist es dann doch auch nicht abgestiegen, muss man sagen. Also der Trend war vorher schon da. Lesen macht vielen Kindern keinen Spaß.
Ja.
Und ich glaube, das, was man jetzt aus dieser Iglu-Studie lernen kann und muss, ist, es muss wirklich dringend daran gearbeitet werden, dass jedes Kind auf seine Art eine Möglichkeit hat zu entdecken, warum Lesen echt geil ist.
Naja, und vor allen Dingen muss den Eltern irgendwie klar gemacht werden, dass Vorlesen eine sehr, sehr gute Idee ist, um Kinder an Sprache und auch an Geschriebenes heranzuführen. Und ich kann mich erinnern, eine Mutter aus meinem Bekanntenkreis hat ihren Kindern nicht vorgelesen, weil sie selber nur schlecht vorlesen kann. Aber das ist natürlich einem Fünfjährigen scheißegal, ob du jetzt irgendwie Rufus Beck bist oder ob du Karl-Heinz Schneidereit bist und meinetwegen die Sätze nicht richtig zusammenkriegst und so. Vollkommen egal. Hauptsache, da kommen erstmal Wörter.
Ja, voll.
Aber wo du gerade dabei bist, ich habe was Neues vom Dunning-Kruger-Effekt mitgebracht. Er ist ja benannt nach zwei Psychologieprofessoren der Cornell University, David Dunning und Justin Kruger. Der nach denen benannte Effekt besagt, die am wenigsten qualifizierten Menschen überschätzen ihre Fähigkeiten stärker als alle anderen. Es wird auch gerne formuliert, als je inkompetenter einer ist, umso kompetenter hält er sich. Und das ist oft ja auch so. Ne?
Ja, also leider.
Die größten Idioten sind in der Regel auch die am stärksten und vor allem auch am arrogantesten sind davon überzeugt, Recht zu haben. So, stimmt halt nicht.
Oh.
Dunning und Kruger wollten damals, also in den 1990er Jahren, wissen, inwieweit inkompetente Menschen sich ihrer Inkompetenz bewusst sind. Das wollten die messen. Dann haben sie 45 Studenten einen Logiktest machen lassen und die sollten dann ihre eigene Leistung bewerten. Auf zwei Arten. Einmal sollten sie abschätzen, wie viele Fragen sie selbst richtig beantwortet haben. Dann sollten sie abschätzen, wie sie im Vergleich zu den anderen Schülern abgeschnitten haben. Dabei, wenn du das machst, tritt eine kognitive Verzerrung auf. Kognitive Verzerrungen sind systematische, unbewusste Fehlurteile. Die kommen daher, weil unser Denken voller Heuristiken ist, damit wir nicht den Verstand verlieren. Mhm. Mit anderen Worten, wir können gar nicht anders, als Vorurteile zu haben. Das tritt dann ein. Ja, das ist dieses, ich bin besser als der Durchschnitt. Frag mal Autofahrer, ob sie besser Auto fahren als der Durchschnitt. Ja. Ich glaube, es gibt dann irgendwie so Zahlen, die sind 80% und mehr. Und ich habe mal irgendwo ein Interview mit einem Wissenschaftler gelesen, der hat gesagt, wenn das stimmen würde, wenn tatsächlich so viele Autofahrer so viel besser als der Durchschnitt fahren würden, dann müssten mindestens, keine Ahnung, x Prozent nicht unfallfrei aus der Garage rauskommen können. Und das ist halt nicht so. Es ist nämlich mathematisch, es ist unmöglich, dass die meisten Menschen besser als der Durchschnitt sind. Mhm. Ja? So, darauf aufbauend haben ein paar Mathematiker das Ding mal mit Mathematik gebaut und dann an Probanden überprüft. Und jetzt würden so viele Zahlen kommen, dass niemand mehr zuhören würde. Darum springe ich direkt zum Ergebnis.
Also nur wenn du bei Zahlen immer aussteigst.
Nee, alle steigen bei Zahlen immer aus. Doch, ich du auch. Nicht. Irgendwann ist halt genug, wenn du irgendwie lauter ja, absolute Zahlen, 12%, 7%, 8%, 13%, 48%, irgendwann hast du einen Überblick verloren, dann lohnt es nicht mehr zuzuhören. Also, das Ergebnis ist, alles, was Dunning und Kruger rausgefunden haben, ist, dass die meisten Menschen denken, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Ja. Die meisten Menschen denken, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Das haben Dunning und Kruger rausgefunden. Und das ist eine von diesen Binsenweisheiten, die wir alle wissen, ja, die aber eigentlich unbestätigt sind. So, ja? Also Dunning und Kruger haben wissenschaftlich bestätigt, was wir alle längst wissen. Das ist eine gute Sache. Das brauchen wir nämlich, um die Heuristiken von vorhin ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Ja? Aber mehr ist es auch nicht. Ja, damit ist der Diss, den wir immer schön unter Tweets von Volldeppen geschrieben haben, damit ist der Diss tot.
Ja. Ich glaube, ich habe das nicht einmal gemacht. Ha.
Ich schon, verdammt, verdammt.
Schauen wir mit Shamjaf nach Ecuador. In Ecuador gibt es gerade sehr viele politische Turbulenzen und am Mittwoch gab es dann so einen ersten Höhepunkt oder vorläufigen Höhepunkt. Da hat nämlich der Präsident des Landes, Guillermo Lasso, das Parlament aufgelöst. Da gab es dann massive Kritik, also insbesondere von indigenen und linken Menschen in der Bevölkerung. Warum er das gemacht hat, ob das okay war und was da jetzt eigentlich los ist, das erklärt uns jetzt die Scham.
Also, es ist eine politische Pattsituation. Eigentlich lief ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, also gegen den ecuadorianischen Präsidenten Guillermo Lasso, wegen mutmaßlicher Unterschlagung, dazu später ein bisschen mehr. Und dieses Verfahren wäre fast schlecht für ihn ausgegangen. Bevor aber das Ganze überhaupt zu einem Ende kommen konnte, hat der Präsident das Parlament aufgelöst und sagte letzten Mittwoch in einer Fernsehansprache, es sei unmöglich, die Herausforderung mit einem Parlament zu lösen, dessen Ziel die Destabilisierung des Landes sei und dass er aber eine Antwort auf die politische Krise im Land geben müsse und dafür brauche Ecuador einen neuen politischen und sozialen Pakt, der es ihnen erlaube, die Krise zu überwinden. Das kann der Präsident so machen, also die Nationalversammlung unter bestimmten Voraussetzungen auflösen. Das nennt man die Figur der sogenannten Muerte Cruzada, auf Deutsch gegenseitige Zerstörung. Diese Figur ist seit 2008 in der Verfassung von Ecuador verankert. Das heißt also, er darf das, es ist verfassungsgemäß. Es ist bis heute allerdings noch nicht angewendet worden. Das heißt also, man kann sich auch schon vorstellen, wie angespannt die Situation ist, weil Ecuador war noch nie hier in dieser Situation. Jetzt hat das Wahlamt die Aufgabe und die Pflicht, innerhalb von 7 Tagen einen Termin für Wahlen anzusetzen. Wann das ist, das wird sich jetzt wohl im Laufe der nächsten Woche zeigen. Bis zu 6 Monate kann jetzt der Präsident Lasso per Dekret regieren. Und gleich am Mittwoch macht er auch davon Gebrauch. Er hat eine Steuerreform verfügt, die nach seiner Darstellung die Steuern für EcuadorianerInnen senken soll. Und er beharrt immer noch dabei, dass es eine demokratische Entscheidung gewesen sei. Er würde ihnen, also dem Volk, ja auch damit auch die Macht zurückgeben, um bei den nächsten Wahlen über die Zukunft anders zu entscheiden. Es heißt ja schließlich ja auch Muerte Cruzada, also gegenseitige Zerstörung. Aber vielleicht nochmal zu den Vorwürfen, die zum Amtsenthebungsverfahren geführt haben. Die sind ja auch nicht aus den Wolken gefallen. Was wird ihm jetzt konkret vorgeworfen? Die Opposition, die im Parlament die Mehrheit auch hat, die wirft dem Präsidenten nämlich vor, von einer mutmaßlichen Veruntreuung öffentlicher Gelder gewusst zu haben und nichts dagegen gemacht zu haben. Die Details sind, es sollen mehrere Transportverträge für ecuadorianisches Erdöl, das wichtigste Exportgut des Landes, sollen auf betrügerischere Weise vergeben worden sein. Und Lasso wird eben vorgeworfen, von ungünstigen Verträgen gewusst zu haben, also zwischen der staatlichen Öltransportfirma und einer privaten Reederei, soll er davon gewusst haben, sie aber nach seinem Amtsantritt nicht gekündigt zu haben. Und das soll dem Staat mehrere Millionen US-Dollar gekostet haben. Präsident Lasso bestreitet die Vorwürfe und behauptet eben, dass die Verträge während der vorherigen Regierung unterzeichnet wurden und dass seine Regierung beim Rechnungshof eine Überprüfung beantragt habe. Ja, was jetzt also in Ecuador? Zwei Abgeordnete haben jetzt nun beim Verfassungsgericht Klage gegen die Auflösung des Parlaments eingelegt. Sie sagen, die rechtlichen Voraussetzungen für die Auflösung der Nationalversammlung, die seien überhaupt nicht gegeben. Lasso habe das Instrument auch eigentlich nur genutzt, um sich davon zu stehlen. Lange kann er sich tatsächlich aber auch nicht ganz oben halten, wenn wir ehrlich sind, weil laut jüngsten Umfragen unterstützen nur 17% der BürgerInnen des Landes Lassos Regierungsführung überhaupt. Und es gibt auch keine guten Nachrichten für das Parlament. Auch das Parlament ist nicht wirklich beliebt bei den Menschen. Gerade mal 20%, also nur 3 Prozentpunkte mehr, bewerten die Menschen die Arbeit des Parlaments als gut. Proteste kamen jetzt nicht nur von Abgeordneten, sondern auch von Ecuadors größter indigenen Organisation, CONAI. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die haben in einer Mitteilung von einer Diktatur schon gesprochen. Die haben angekündigt, dass sie jetzt einen Rat einberufen werden, um die Situation zu analysieren. Vor CONAI hat man so ein bisschen Ehrfurcht, weil die ist berühmt-berüchtigt eigentlich für ihre Mobilisierungen und Proteste. Die haben das Land schon in mehreren Situationen schon so ein bisschen in Zustände versetzt, die ein Präsident vielleicht auch nicht mehr so richtig kontrollieren kann. Bisher ist aber noch nichts passiert. Also die haben jetzt es nur noch angekündigt und solche Tweets kommen dann raus von solchen, das ist eine Diktatur und so. Und einige ExpertInnen munkeln gerade, dass CONAI und die Opposition vielleicht genau diese Drohung der Massenmobilisierung als eine Art Checks and Balances verwenden werden, um den Präsidenten sozusagen im Schach zu halten. Auch wenn er jetzt per Dekret regiert für die nächsten paar Monate. Es läuft auf jeden Fall sehr spannend und wir müssen da unbedingt den Blick weiter darauf halten.
Ja, kommt auf die ewige Liste der Länder, die wir immer mal wieder besuchen sollten, weil das ist gerade so frisch und so, wie nennt man das, fluid, ich mir auch noch keine Meinung dazu bilden konnte. Einen habe ich noch. Vogelsterben. Die University of Michigan hat sich den Rückgang der Vogelpopulation in Europa angeguckt. Deren Datenbasis ist beeindruckend. 170 Vogelarten an über 20.000 Standorten in 28 europäischen Ländern über 37 Jahre. Bezogen haben die ihre Daten auf 4 anthropogene, also menschengemachte Einflüsse, und zwar Siedlung, Bewaldung, Landwirtschaft und Temperatur. Was ich ganz interessant finde, dass sie Temperaturdynamiken als anthropogen in diese Studie eingepflegt haben. Wie sagt man denn?
Eingepreist. Finde ich ganz interessant.
Ja, eingepreist. Naja, haben sie halt. Ne? Ergebnis. Die Bewaldung wirkt sich positiv aus auf die Bestände. Versiegelung durch Siedlungsflächen wirkt sich negativ aus. Temperaturänderungen wirken sich auch negativ aus, aber abhängig von den Temperaturvorlieben der Arten, schreiben sie. Mit anderen Worten, die wandern im Zweifelsfall einfach mit. Und die Landwirtschaft steht auf Platz 1. Mit Abstand ist die Landwirtschaft der stärkste Treiber des Vogelsterbens.
Ja.
Und zwar der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln. Und das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass die Landwirtschaft, ich hätte gedacht, Versiegelung und Temperatur. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, Versiegelung und Temperatur.
Ja, ich weiß es nicht. Mich hat keiner gefragt, jetzt kann ich viel behaupten, aber ich glaube, also ich finde es jetzt nicht überraschend, sagen wir es mal so. Ja. Ich habe eine gute Nachricht.
Echt?
Ja, kommt mal wieder aus der Kategorie mRNA-Impfstoffe und Krebs. Danke an Nandor, der letzte Woche nämlich meinte, er hätte Geld dafür gewettet, dass ich diese Nachricht als gute Nachricht bringen würde. Die war aber einfach komplett an mir vorbeigegangen.
Boah, geil, das ist ein Tippspiel. Wir machen ein Tippspiel.
Ja. Aber ich habe da mal wieder gemerkt, dass ich einfach oft Dinge nicht mitbekomme. Also ja, muss ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen.
Wie soll man denn auch alles mitbekommen? Da wird man sonst verrückt von.
Ja, aber trotzdem, also es kann auch gerne als Aufruf verstanden werden und immer gerne auch auf Dinge hinzuweisen, die ihr wichtig findet, weil es kann sehr gut sein, dass wir die auch wichtig finden, aber es gibt keine Garantie, dass wir sie auch mitbekommen haben. Ja, also von daher, danke Nandor. Und es gibt gute Nachrichten in Richtung Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist eine ganz unangenehme Krebsart.
Oh ja.
Und leider die einzige, die ich bisher aus der eigenen Familie auch kenne, wird meistens zu spät entdeckt und dann geht's oft erschreckend schnell. Also zwischen Diagnose und Tod liegen dann, wenn man Pech hat, nur ein paar Wochen oder Monate. Und selbst im allergünstigsten Fall vielleicht so 2 bis 3 Jahre. Also es sei denn, man hat dieses Ding schon sehr früh entdeckt und das ist dann meistens absoluter Zufall. Also da bist du nicht auf der Suche nach einem Krebs gewesen dann.
Und es gibt eine Art Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist die, die Steve Jobs hatte, die tatsächlich heilbar ist. Die haben irgendwie nur 10% der Leute oder so, aber Steve Jobs war leider ein Vollidiot und ist halt lieber zum Heilpraktiker als zum Arzt gerannt.
Ja, jetzt gibt's also von BioNTech, ist immer wieder das Stichwort, die forschen ja oder haben ja eigentlich geforscht an Impfungen für die Krebsbehandlung, mRNA-Impfstoffe für die Krebsbehandlung. Und haben eine Impfung entworfen, mit der man das Immunsystem darauf trainieren kann, bestimmte Proteine an der Oberfläche der Bauchspeicheldrüsenkrebszellen zu attackieren. Also dass das Immunsystem sozusagen selber die Krebszellen bekämpft. Es war eine sehr kleine Studie, muss man sagen. 16 PatientInnen haben teilgenommen.
Ja gut, aber du kannst auch nicht einfach mal sagen, so was machen wir. Ja, wir machen jetzt mal bei 1000 Leuten Bauchspeicheldrüsenkrebs und dann spritzen wir da mal was rein. Also bei solcher Forschung kannst du nur mit ganz kleinen Stichproben arbeiten.
Genau. Also es ist so, noch am Anfang das Ganze. Die haben auch Chemotherapie bekommen. Das heißt, man kann auch nicht komplett ausschließen, dass es vielleicht der Therapieerfolg darauf beruhte. Es ist aber unwahrscheinlich, weil also die Vergleichspatienten, die nur Chemotherapie bekommen haben, haben ja nicht so gute Ergebnisse. Und ich glaube, nur etwa die Hälfte hat überhaupt auf die Impfung reagiert. Aber die hatten 18 Monate lang Ruhe oder wie es in Wissenschaftssprech heißt, nach einer Median-Nachbeobachtungszeit von 18 Monaten zeigten Patienten mit impfstoffexpandierten T-Zellen, die als Responder eingestuft wurden, ein längeres medianes rezidivfreies Überleben im Vergleich zu Patienten ohne impfstoffexpandierte T-Zellen.
Ja, rezidivfreies Leben ist das Ding. Krebs gilt nicht als geheilt, sondern Krebs gilt dann als geheilt, wenn du einen bestimmten Zeitraum ohne neue Geschwüre oder wie man es nennt,
dass er nicht mehr weiter wächst. Genau.
Genau.
Also 18 Monate ist schon mal.
Als Bauchspeicheldrüsenkrebs finde ich das phänomenal.
Genau. Wie gesagt, nur die Hälfte, aber immerhin. Es ist ein erster wichtiger Schritt.
Ich habe auch noch was Phänomenales zu erzählen. Die Weltwetterorganisation, was ein ziemlich geiler Name für so Verschwörungsspinner ist. Die Weltwetterbeeinflussungsorganisation. Also die Weltwetterorganisation gibt bekannt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% wird eines der Jahre 2023 bis 2027 das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Und das liegt vor allem auch am sogenannten El Niño-Phänomen. Das wird voraussichtlich irgendwann im November anfangen. Das ist recht nah an Weihnachten, ist zum ersten Mal um die Weihnachtszeit herum beschrieben worden. Darum heißt es El Niño von El Niño de Navidad, also Weihnachtskind, also Jesus. So, was da passiert ist. Normalerweise hast du über dem äquatorialen Pazifik einen beständigen Passatwind Richtung Westen. Der bläst warmes Oberflächenwasser von Südamerika nach Südasien. Dadurch steigt vor Südamerika kälteres Wasser auf. Die Luft kühlt ab, kühlere Luft macht weniger Regen. So. wärmere Luft in Asien macht dann da ein bisschen mehr Regen. Bei El Niño wird der Passatwind schwächer, dadurch bleibt das warme Wasser vor Südamerika liegen. Warmes Wasser verdunstet stärker, darum wird es während El Niño in Südamerika nasser. Gleichzeitig wird das Wasser vor Asien notwendigerweise kälter, was dann dazu mehr Trockenheit führt. Zugespitzt heißt das, in Peru rutschen die Hänge ab, in Überschwemmungen und in Indonesien ist Dürre. In länger heißt das, der Regenwald im Amazonasgebiet wird trockener. Vor Mexiko gibt es Wirbelstürme, Waldbrände und Buschfeuer in Südostasien und Australien, mehr Regen in Ostafrika und mehr Trockenheit in Südostafrika. Und das alles, vor allen Dingen die Bedingungen im Pazifik selbst, ne, Salzgehalte und Temperaturen, die lösen dann auch noch ein Artensterben aus. Das zähle ich jetzt nicht noch auf, weil das ist schlechte Laune genug. Und was macht's bei uns? Bei uns wird der Winter kälter. Muss er aber auch nicht. Weil die Wissenschaft ist sich da noch nicht sicher genug, wie die Zusammenhänge von El Niño und europäischen Wintertemperaturen und sowas sind. Macht aber natürlich grandiose Schlagzeilen. El Niño kommt. Ja? Steht da oben, ne? Hier, was war die? El Niño, die nächsten 5 Jahre werden heiß. Was sie, wenn El Niño irgendeine Auswirkung auf uns hat, die Auswirkung auf uns hat, dass es hier ein bisschen kühler wird. Also macht große Schlagzeilen. Und ich fürchte, dass genau das auch mitverantwortlich ist für einen Teil dieser deutschen Klimaignoranz. So nach dem Motto, jetzt hatten wir so krasse Schlagzeilen, das Ding hat sogar einen eigenen Namen, aber passiert ist mal wieder nichts, es ist sogar kälter geworden. Ja. Und ich glaube außerdem, das ist ein ganz großer Bogen, den ich gerade schlage nochmal, der desolate Zustand der deutschen Auslandsberichterstattung hat auch einen Anteil daran. Wir kriegen überhaupt nicht mit, was in den betroffenen Regionen los ist. Jedenfalls kriegen wir nicht in der Breite mit, in der wir es eigentlich mitkriegen müssten, um daraus auch entsprechende Schlüsse zu ziehen und nicht wie die letzten Idioten hier zu sitzen und zu glauben, wir hätten mit all dem nichts zu tun.
Kommen wir zu einem vielleicht etwas angenehmeren oder heitererem Thema, der Limerick der Woche.
Hurra!
Und letzte Woche war ja ESC, Eurovision Song Contest. Das war auch das Thema des Limericks und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet gedichtet hat.
Poésie crépusculaire de la semaine. Limerick sorti de la poubelle de l'actualité mondiale. Le Grand Prix, ich glaube Eurovision und dann irgend noch was mit Chanson. Ja, das klingt nach Gewicht, aber irgendwie spricht ESC sich viel leichter. Pardon.
Parbleu, je pense que ich muss halt noch Französisch machen, fällt mir dabei auf.
Was war denn dein Liebling aus der Hörerin?
Ganz eindeutig Fliederli.
Mist.
Es war mal ein Land in Europa, das sich immer als ziemlich en vogue sah. Doch einmal im Jahr, da wurd's sich gewahr, ein Snob wird nicht Eurovisionsstar. Das ist sowas von auf den Punkt. Also wirklich Respekt, Hut ab und so weiter und so fort.
Ja, was nehme ich denn jetzt für ein... Na gut, dann nehme ich den von Manuel, weil er hätte auch Fliederli am besten gefunden, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Manuel schreibt, beim Wettstreit der besten Liedermacher versuchte sich Deutschland als Widersacher. Uns doch egal, wir schicken Metall, das Ergebnis war wieder kein Kracher. Metall.
ArcelorMittal. Metall, egal.
Die waren echt.
Metall, egal.
Die waren echt, Wie wurden die nochmal genannt, der deutsche Beitrag? Da hattest du doch irgendwo so einen schönen Hundepiepelungsnamen für die.
Ich weiß es nicht.
War das Glamstein?
Genau, Glamstein war das genau. Glamstein. Ja.
Sehr schön.
Stimmt.
Welches Thema wollen wir denn diese Woche?
Boah, sag du doch mal.
Ich soll was sagen?
Dummheit, nee.
Ist eigentlich ein schönes Thema. Oder Dunning-Kruger.
Kruger.
Oder
nee, aber Dunning-Kruger, da reimt sich doch nichts drauf.
Das stimmt. Vielleicht aber Iglu?
An Dunning-Kruger litt Achim Truger. Ich weiß nicht. Vielleicht was? Iglu?
Iglu?
Captain Iglu? Ich, nee, du sag du doch mal.
Ja, ich habe doch schon ganz viel gesagt. Du musst nur sagen, ja, ob du es gut findest.
Ja, dann lieber, was hast du gesagt? Du hast doch nur Iglu gesagt.
Ja, na gut, dann Erdogan gäbe es auch noch.
Hatten wir doch schon mal, oder? Erdogan?
Weiß ich nicht.
Ich weiß, na dann Erdogan, nicht. Komm.
Erdogan. Oh Mann, oh Mann. Okay, dann Erdogan. Und hier kommt der Börsenticker. Gibt's hier noch?
Ja, sicher gibt's. Wieso?
Na, neulich hast du gesagt, dass die das merken.
Und ja, anscheinend merken die das. Also entweder haben sie gemerkt, dass sie von mir durch den Kakao gezogen werden, oder aber sie haben selber gemerkt, dass diese Anthropomorphisierung scheiße ist. Aber wir kriegen das noch einigermaßen hin. Aber okay. Das tatsächlich ist es so, dass gelegentlich kriege ich dann, die Woche war auf Mastodon ein oder zwei, die ja mir ein paar Überschriften geschickt haben. Ich muss mal damit anfangen, die zu sammeln und dann hinterher die besten auszuwählen. Weil im Moment nehme ich ja nur die Börsenberichterstattung der Tages. Schau dafür. Mm. Habe ich darauf hingewiesen, dass ich eine Sendung zu Börse vor 8 gemacht habe?
Ich glaube, du hast es angekündigt und da war es aber noch nicht veröffentlicht. Ist es schon veröffentlicht?
Ah, okay, ja, schon länger, schon seit 8 Wochen oder so. Also ich habe eine Sendung zum Thema Börse vor 8 gemacht. Es gibt eine wissenschaftliche Arbeit darüber, eine Promotion ist das, die Frage stellt, wie erklären WissenschaftsjournalistInnen der Sendung Börse vor 8 Ereignisse an der Börse? Ich kann dir das beantworten, auch steht auch im Teasertext zu der Folge. Stellt sich raus, Doppelpunkt, eher gar nicht.
Ja, sehr schön. Dann also, Börsenticker. Montag.
Schuldenstreit bremst die Börsen.
Dienstag.
Schuldenstreit lastet auf Wall Street.
Mittwoch.
Die Hoffnung ist zurück.
Donnerstag.
DAX randaliert besoffen mit Bollerwagen im Park. Da haben sie mal wieder nicht.
Aber schönes Bild jetzt in meinem Kopf. Freitag.
Allzeithoch im DAX zum Greifen nahe. Und da hole ich mal aus. Mhm. Tatsächlich ist es passiert. Der DAX hatte heute sein Allzeithoch. Zwischenzeitlich stand er bei 16.293,68 Punkten. Das letzte Allzeithoch waren 16.290, also 3,68 Punkte höher als vorher. Ich weiß nicht, wie er dann schließt heute, das werden wir abwarten, aber wir sind heute kurz mal übers DAX-Allzeithoch gehüpft.
Wie kommt's? Das ist ja cool.
Naja, weiß ich nicht. Also die Aussichten sind jetzt nicht so düster, wie man glauben mag angesichts solcher Meldungen wie dem Handwerk fehlen 40.000 Ausbildungsplätze, um dann einen Tag später zu lesen, oh, wir haben ein Rückführungsabkommen mit dem Irak geschlossen, wo ich immer denke, wieso schickt ihr die wieder weg, bildet die doch aus. Ja. Aber gut, das Thema haben wir auch oft genug.
Ja. Dann kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hülferscheid. Hallo Nandor.
Ja, hallo Katrin.
Was hast du denn noch finden können, was du gerne korrigieren, ergänzen oder auch kontextualisieren würdest?
Ja, ein paar Sachen. Und zwar ist das erste Thema, dem ich mich widmen möchte, Lukaschenko bzw. Lukaschenka. Denn mir geht es tatsächlich um die Aussprache. Du hattest gesagt, du hast dich nochmal schlau gemacht und Lukaschenka sei eben die belarussische Variante und Lukaschenko die russische Variante. Das scheint nicht so ganz richtig zu sein.
Okay.
Auch im Russischen wird der Name mit Endung eher wie A gesprochen. Oder ja, wie ein sehr kurzes A. Vor allem die Schreibweisen unterscheiden sich. Das Phänomen heißt Ankanje. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und das beschreibt laut Wikipedia, dass in manchen slawischen Sprachen O und A unbetont gesprochen zu A verschmelzen. Außerdem habe ich gelesen, dass der Name selbst wohl ukrainischen Ursprungs sei, wo es Ankanje nicht gibt. Also man tatsächlich eher O sprechen würde. Ja, also ich weiß nicht. Vielleicht ist das Ergebnis, man kann es sprechen, wie es einem leichter über die Zunge geht und es ist nicht so politisch, wie man vielleicht auch denken könnte. Ich habe auch mal ein Beispiel rausgesucht, wo man das in der russischen Aussprache sehr gut hören kann, dass es auch da wie A klingt.
Das stimmt. Tatsächlich, ich lerne ja auch Russisch. Es ist immer wieder verwirrend, dass alle O's quasi wie A ausgesprochen werden.
Ja, ich kann es leider nicht sprechen. Irgendwann mal. Ich bleibe nochmal kurz bei Russland und zwar mit dem KSE-Vertrag. Holger hatte ja erklärt, dass die Duma jetzt auch offiziell sich davon verabschiedet hat, von der russischen Mitgliedschaft in diesem Abrüstungsvertrag. Ich wollte da nochmal ein bisschen zu erklären und eine Kleinigkeit korrigieren, denn Holger hatte gesagt, der sei 1992 geschlossen worden. Der ist 1990 geschlossen worden und dann 92 in Kraft getreten. Also Kleinigkeit, aber wenn ich schon mal dabei bin. Der Rest stimmte und kurz zur Erklärung, was der eigentlich tun sollte, weil es kam ja bei euch zur Sprache, dass es da um schwere konventionelle Waffen geht. Was ist damit gemeint? Darunter fallen zum Beispiel Kampf- und Schützenpanzer, Artillerie, aber auch Flugzeuge und Hubschrauber. Und der KSE-Vertrag, der legte quasi für beide ehemaligen Bündnisgebiete des Kalten Krieges, also die westlichen Staaten und quasi die Staaten des Warschauer Paktes, jeweils eine Maximalzahl an Militärgerät fest, das heißt über mehrere Nationen hinweg. Und unter die musste man dann nach Inkrafttreten dieses Vertrages kommen. Das sind aber Zahlen teilweise im fünfstelligen Bereich. Also da bleibt immer noch eine Menge Holz, sage ich mal, übrig an Panzern und Co. Aber trotzdem habe ich das mal einmal rausgesucht.
Mhm, Dankeschön.
Dann bleiben wir nochmal beim Thema Militär, allerdings diesmal von US-Seite. Und zwar hattet ihr erwähnt, dass das Pentagon einen Buchungsfehler gemacht hat und denen jetzt aufgefallen ist, ach, das Zeug, was wir bisher in die Ukraine geschickt haben, das ist 3 Milliarden US-Dollar weniger wert gewesen, als wir gedacht haben. Das heißt, wir haben im Budget noch ein bisschen mehr Luft, als wir eigentlich dachten. Und dazu wollte ich kurz als Kontext ausführen, wie das denn eigentlich sein kann, weil nicht, dass das Pentagon irgendwie berühmt dafür wäre, immer korrekt zu rechnen. Die haben auch Rüstungsprojekte, die zu teuer werden. Also da brauchen wir uns gar nicht verstecken mit unseren deutschen Erfahrungen. Aber hier ist der Hintergrund, dass der Wert von Rüstungsgütern, die man so aus dem Bestand schickt, der kann halt meist nur geschätzt werden. Und die US-Beamten haben dafür offenbar zumeist bisher herangezogen, was es kosten würde, die Systeme neu zu beschaffen. Das macht aber oft überhaupt keinen Sinn. Beispielsweise, wenn man sich so einen veralteten M113 Transportpanzer anschaut, von denen die USA Hunderte in die Ukraine geschickt haben. Die fahren da häufig als Ambulanzfahrzeuge rum, hat man vielleicht mal gesehen. Die haben halt nur noch einen Verkaufswert, der eben deutlich niedriger ist, als wenn man das Ding irgendwie versuchen würde, halt wieder zu beschaffen. Mhm. Und daher kommt halt diese Lücke wohl zustande.
Okay.
Dann hatte Holger gefragt, haben wir denn all diese Waffen, die wir jetzt bei Zelenskys Besuch bei Olaf Scholz der Ukraine versprochen haben? Wo kommen die denn alle her? Das ist, die Antwort darauf ist ein definitives Jein. Zitat BMVG, also Bundesministerium der Verteidigung. All dies und mehr kommt aus Industriebeständen bzw. der Industrieproduktion. Mhm. Heißt konkret, zum Beispiel alte Leopard 1, die sind da recht banal, die haben ja nichts mehr mit aktiven Bundeswehrbeständen zu tun, aber es stehen viele davon mehr oder weniger fahrbar in Europa rum. Ne, man checkt die, man rüstet die auf, schickt die dahin. Dann gibt es so Sachen wie das Flugabwehrsystem Iris-T. Dagegen, das ist noch so neu, dass es halt noch nicht mal die Bundeswehr bekommen hat. Und soweit ich es verstehe, gehen Systeme, die halt unter anderem zur Bundeswehr hätten kommen sollen, jetzt eben direkt in die Ukraine. Und wirklich interessant wird es tatsächlich beim Gepard, da berichten die Süddeutsche Zeitung und Business Insider, die Bundesregierung habe einen Deal mit Katar ausgehandelt, die wohl noch welche von denen haben. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein Staat, mit dem wir vielleicht sonst nicht so gerne zusammenarbeiten oder zumindest gerne sagen, dass wir nicht so gerne mit denen zusammenarbeiten. Ganz interessant. Und außerdem gibt es da auch noch immer dieses Thema, was auch schon das ganze vergangene Jahr über mal aufkam, dass die Frage ist, woher denn eigentlich die Munition kommen soll, mit der diese Gepard schießen. Denn Deutschland hat davon zwar noch was, aber die wurde hergestellt in der Schweiz. Und die Schweiz ist immer noch nicht bereit, der Lieferung in die Ukraine zuzustimmen. Zumindest alles, was man offiziell dazu lesen kann.
Okay, also es ist kompliziert.
Ja, genau, es ist kompliziert. Tut mir leid. Dann möchte ich als letzten Satz zu dem Waffenthema kurz auf einen Begriff eingehen, diesen Begriff Hyperschallrakete. Ihr hattet ja gesagt, es gab diesen Raketenangriff kürzlich in der Ukraine, der sehr erfolgreich wohl abgefangen wurde. Und da die Russen haben eine so eine Rakete, Kinschall, eine Hyperschallrakete, die ja eigentlich ganz toll sein sollte und wohl durch die Fluggeschwindigkeit sehr schwer abzufangen sein sollte. Und das ist offenbar nicht so unmöglich. Und ich wollte einfach mal darauf eingehen, dass Hyperschall ja nicht so irgendwie was Magisches ist, also eine wissenschaftliche Grenze, ab der quasi ja irgendwas so schnell ist, dass man da nicht mehr hinterherkommt, sondern das ist so eine begriffliche Konvention für alles, was irgendwie wohl schneller ist als so die fünffache Schallgeschwindigkeit, also irgendwas deutlich über 6000 km/h. Und es gibt viele Raketen, die für mehr oder weniger Flugzeit diese Geschwindigkeit eben erreichen, nicht nur eben diese russische Rakete. Insofern ist das auch alles so ein bisschen so ein begrifflicher Hype, der natürlich bei Medien, die sich sonst mit dem Thema nicht beschäftigen, total ankommt, ne? So über sowas mal in der Überschrift schreiben zu können. Gut. Dann wollte ich kurz noch einen Link erwähnen. Und zwar hattet ihr darüber gesprochen, dass in Österreich Menschen, die zum Beispiel sich umschulen für einen anderen Beruf, nochmal eigenständig studieren nach einer Berufstätigkeit oder Berufsausbildung, die kriegen Stipendien vom Staat, um halt ja zukünftig ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und sowas Vergleichbares bietet Deutschland, glaube ich, tatsächlich nicht. Aber es gibt eine gar nicht so uninteressante Übersichtsseite der Bundesagentur für Arbeit. So, da gibt es ja doch ein paar Angebote, so die teilweise eine recht spitze Zielgruppe haben oder auch eben Zielgruppe der Bundesagentur für Arbeit, aber vielleicht trotzdem ja ganz interessant. Es gibt da zum Beispiel auch so einen Punkt, da geht es darum, dass man sich bezahlt freistellen lassen kann von seinem Arbeitgeber für irgendwie 5 Tage im Monat, wenn man dann in dieser Zeit selbst finanzierte Weiterbildung macht. Ja, wer weiß, vielleicht ist das für den einen oder anderen mal interessant. Und ich möchte auch enden mit einem kleinen Aufruf an die HörerInnen in diesem Faktencheck, denn es kam ja noch zur Sprache der Dunning-Kruger-Effekt, der ja nicht so ja toll ist, wie man sich das gedacht hat. Aber es wurde dann auch dieses ja, Allgemeinwissen erwähnt, dass 80% der Autofahrer ja behaupten, sie fahren besser als der Durchschnitt. Und ich habe auch gedacht, ja, das habe ich schon 1000 Mal gehört, aber es ist wirklich nicht einfach, dazu irgendeinen handfesten Beleg mal zu finden, wie eine Studie. Deswegen mein Aufruf, wenn jemand eine Studie und nicht irgendein Interview oder ein Zitat von einem Wissenschaftler kennt, sondern wirklich eine Studie, in der genau das mal untersucht worden ist, dann möge er sie doch bitte an mich twittern oder in den Kommentaren zu dieser Sendung hinterlassen. Dankeschön.
Wunderbar. Vielen Dank, lieber Nando. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und jetzt sind wir am Ende der Sendung. Wenn ihr keinen Bock auf das habt, was gleich kommt, dann könnt ihr euch inzwischen bei Apple Podcasts davon freikaufen. Da klickt ihr auf Wochendämmerung Light und dann kriegt ihr die Wochendämmerung ohne Werbung und ohne Abspann. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die den Abspann sehr lieben und schätzen, weil da drin auch viel Quatsch getrieben wird. Ihr könnt da auch selber drin sein, teilhaben, da müsstet ihr dann ein Abo bei Steady abschließen und zwar auf Fanclub oder Ultras klicken, denn alle, die dort drin sind, deren Namen lesen wir vor und das kommt jetzt.
Dins 1.
Alexander Bonsack nimmt sich eine Packung Popcorn und schaut zu, wie jetzt auch in Bayern Aiwanger und Piazzolo die Kitas politisch für sich entdecken.
Ich finde es sehr schön, den Mann Piazzolo zu nennen, das hasst der bestimmt, finde ich gut. Entschuldigung. Piazzolo, Piazzolo. Marc Bremer.
Hey, would you cuddle me?
Toothbrush Deep Throat.
Oliver Delpy.
Ja, ist denn schon wieder frei doch?
Silke Dietz.
Doris Day wie Doris Day.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüll.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Wenn so ein Termin vorbei ist, ist das mit dem Prokrasti-Dings auch vorbei. Jetzt eine Woche Urlaub, muss nur noch packen.
Ich bin neidisch. Matthias Johansen.
Antj Kästner.
Heiko Linke.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Reklo Nilk.
Rufus Platus.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für Mesh Flausch.
There's hope, there's always hope. No, there isn't.
Joachim Urlas.
Fiete und Olaf.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Frau Schiwemöller.
Andreas Werner.
Wing Commander Lord Flescher zitiert wahllos aus Flugkernbüchern.
When the anti-icing system is selected on, the above method remains valid. Ach nee, warte, ich muss ja Deutsch aussprechen. Remains valid, provided weight corrections are taken into account.
Justus Wilhelm.
Cindy und Timmy Wüst.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Michael Völksen.
Und hier der Fanclub.
Julia und Sebastian.
An die 3000.
Mähen Äbte Heu, Äbte Meni, Heu, Äbte Beten.
Biele und Alice. Ich habe mich selber ausgehebelt. Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Kolkata liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am schönen Rhein liegt Basel und Kairo liegt am Nil. Doch ich träume von Madeleine, an der liegt mir viel.
Silke grüßt Annie.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirke B.
Martin Balaschk.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beise.
Oben.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen den Feind.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Nach über 3 Jahren hat mich Corona dann auch erwischt. Das Fieber und die Kopfschmerzen machen mich noch fertig. Das hatte ich so heftig noch nie.
Ja, das ist eigentlich, das ist, wie heftig das ist. Also, hoffentlich kriege ich das nicht nochmal mit diesen Kopfschmerzen. Der Wind, das himmlische Kind.
Christian und der Tauschung.
Es gähnt der Wehrfrosch.
Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up und so weiter.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Erstmann Fischbrötchen.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind.
Olli Frank.
Der Freibierfried.
War diese Woche für mich eine sehr wichtige Informationsquelle, so Türkei und Belarus und so.
Freibierfried?
Nee, Twitter.
Ach so.
Andreas Freund.
Ich bin durch. Ich habe das wirklich gerade gedacht.
Ja, ich glaub's.
Ja. Marcella Frick.
Marianne Friedrich.
Mareike Geib.
Der Gotti.
Jörn-Arne Göttich.
Bärbel Grothaus.
Hieß der nicht mal Gottich?
Nee, der okay. Gotti und der Göttich. Das also, macht war mich, immer
ich werde,
unterschiedlich.
Das werde ich auch nie schaffen. Miriam und David grüßen Samson.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
Ricardo Guatta.
F und H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die gesamte Situation ist.
Das ist nie eine angemessene Reaktion auf irgendwas. Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst und so weiter.
Katharina Herbst wie Klimawandel.
Michael Heine.
Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier sieh mal, eine Fichte. Die ist gleich Geschichte.
Paul Hilbert.
Nils und Hilke.
Benjamin Hub.
Lola, gehst du einkaufen? Ich brauch Shampoo.
Romana, ich lasse das jetzt hier mal so stehen.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Tobi ist nicht kreativ genug.
Diese Woche frisch aus der Redaktion des Fachblatt Postillon. Jetzt ist es passiert. Erster Hausbesitzer von seiner Zwangswärmepumpe aufgefressen.
Tobias Johannes.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kami Kasi.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Oliver Koch.
Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage Damas.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kohlfink.
Michael Ladurna.
Fabian Lange.
Pisse Langsocke.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
René Ludwig.
Robert Manik.
Currywurst Pommes ist auch lecker. Merke, wer frittiert es nicht ehrt, ist des Schlemmens nicht wert.
Martin Meschke.
Nevermind.
Sebastian zitiert Leutnant Decker aus dem Film Last Action Hero. Magst du?
Sie haben's vermasselt! Jetzt reicht's mir endgültig, Sie Pseudo von einer Kakerlake! Der Gouverneur tanzt Mambo mit dem Verein christlicher junger Männer in meinem Zäpfchentunnel!
Was hat der gesagt in dem Film? Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat sich der das auch ausgedacht, der Sebastian.
Das kann natürlich auch sein, ja. Ja,
sehr kreativ wäre das. Johannes Möller.
Die Mulle.
You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club.
Celine Neubig.
Thorsten B. Noll.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Boris Perner.
Silke Placheter.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Florian Rempel.
Thomas Renger.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schmidt.
Janine Schöne.
Vorne zischt's und hinten knallt's, schon fall ich der Venus um den Hals.
Susanne Schulze.
Dirk Schumann.
Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
Chip und Chip und so weiter.
Abracadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Locus, Sim, Salami, Bim.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie?
Birgit Sobich.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Blasenstein.
Pommesstein.
Samina Inanejar-Stein.
Thomas Stein.
Yogi Löw, Herbstschied, Rot, Rutz und so weiter. Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günther Stück.
Günther, du Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Hans freut sich über die Existenz von Andrea in der Wochendämmerung.
Dahinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sind endlich mit dem Eierlikör-Testen durch und Priscilla und Gwyneth Molesworth haben zum Neutralisieren ein paar Tüten sehr scharfe Chips besorgt.
Chips. Sebastian und Henry.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Kosch. Verstehen ist ein dreiseitiges Schwert. Ihre Seite, meine Seite, Seite und die Wahrheit. Dreiseitig.
Audra Fischer.
Jannik Völker.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder zurück aus Zinnowitz. Hat ich erzählt, dass sie eine Postkarte geschickt hatten? Hat ich das letzte Mal schon erzählt? Okay.
Christian Schluck, wie man trinkt.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Bin durch, Wochenende.
Wussten Sie, dass Ferengi ihre Geschäftspartner fressen, wenn sie sich betrogen fühlen? Zitat Captain Benjamin Sisko, Deep Space Nine.
Nico Erfurt.
Sven Hennissen.
Jennifer Herbert.
Anja und Bruno Kirschner.
Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
Evelyn Künstler-Wiesmann.
Wenn wieder Wahl ist, dann hast du die Wahl, Matthias Welt.
Ich stelle manchmal fest, dass ich mittlerweile in dem Alter bin und so weiter.
Familie Felten und der Knecht.
Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare.
Und das war die Wochendämmerung vom 19. Mai 2023. Entschuldigt nochmal für die Tonqualität und danke für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.